Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem Review Podcast, beziehungsweise Videocast, wenn ihr uns auf YouTube beobachtet. Und zwar AEW Revolution. Lassen wir Revue passieren. Mein Name ist Markus Kronemann und bei mir ist der David Kloß von Screen.de.
Hallo, wir nehmen den Podcast zu später Stunde auf, also bitte Rücksicht nehmen, wenn wir ein bisschen durch sind, aber na, muss sein. Wie immer, nochmal die Ankündigung, es gibt natürlich wieder eine Parole, die kommt irgendwann im Laufe des Podcasts, aber später dazu.
für alle, die durchhalten, es ist sehr, sehr viel passiert, sehr, sehr viel, sehr, sehr gutes Wrestling passiert. Ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen und wir werden natürlich relativ ausführlich auf alle Dinge eingehen. Wo waren wir? Wir waren in Los Angeles in der Crypto.com Arena. Ziemlich volles Haus, über 11.300 Tickets verkauft worden noch. Also war auch relativ wenig. Ich glaube, knappe 300 Tickets waren dann noch verfügbar kurz vor der Show. Und ja, natürlich LA, große Stars. Das hatten wir hatten zum einen natürlich hier auch wieder unsere Social Media Freunde, Big Boom AJ samt Sippe und Kindern und Kindeskindern mit dabei. Aber wir hatten natürlich auch, ja, Hollywood-Stars und wir hatten auch Queen of the Ring-Stars mit dabei. Das ist ja gerade der große Wrestling-Film, der auch in den USA angelaufen ist an diesem Wochenende, über die Karriere von Mildred Burke. Und können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, gab es ja auch einen direkten Bezug zum Tony Storm-Mariah May-Match dann.
Ja, da kommst du gerne dazu, weil ich habe immer ein bisschen Fremdschämen, wenn Filme promotet werden, gerade wenn es halt in der Show ist. Man kann es gut nutzen, wenn man zum Beispiel den Ring umbauen muss, dann ist es ganz gut, aber als Fan der Halle würde ich auch sagen, Fan so, ey, komm mal zum Punkt, ich will weitergucken.
Ist halt ein Wrestling-Film und es gab ja sozusagen bei der Premiere am roten Teppich auch einen Engel, nämlich eine Attacke von Mariah May, beziehungsweise von Tony Storm auf Mariah May war es, glaube ich. Also das hat man ganz gut genutzt, auch ein bisschen so die Medienöffentlichkeit und hat natürlich auch ein paar Schauspielerinnen, den Regisseur immer wieder, vor allem in der Pre-Show mit dabei, die doch so ein bisschen Werbung für den Film dann gemacht haben.
Ja, aber kommen wir zum Wrestling. Komm, ey, wir haben, das Problem bei Revolution war so, nicht Problem, das ist jetzt wieder falsch gesagt. Als ich die Matchcard vor einer Woche gesehen habe, habe ich gesagt, ey, perfekt. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Aber ich kenne Tony, da kommen noch ein paar Matches. Und es kamen noch ein paar Matches. Insgesamt mit Kickoff-Show sind wir bei 12 Matches gelandet. Und es ist spät. Legen wir los, oder?
Genau, also wir hatten natürlich noch Pre-Show ein bisschen. Paul Walter Hauser war auch mit dabei. Also auch wieder ein weiterer Schauspieler, der ja auch als Wrestler in den Ring steigt. Und da ist dann auch Cutie Marshall rausgekommen. Also die haben so ein bisschen angeteasert, dass es da möglicherweise auch noch zu einem Match kommen könnte. Harley Cameron war dann auch mit dabei und das erste Match war ja durchaus ein richtiger Banger. Das war nämlich Commander und Hologram gegen Blake Christian und Lee Johnson. Ja, Commander und Hologram haben sich hier durchgesetzt. Hologram gewinnt nach einem 450 Splash. Und ja, was sagst du dazu? Wie hast du es gefunden?
Ich fand's richtig gut. Also ich nehme es vorweg, ich fand die Kickoff-Show generell sehr, sehr gut. Da hatte ich wirklich Spaß bei Commander, Hologram. Ein richtig cooles Team. Das sind so die neuen Lucha Brothers für mich. Ich finde es absolut beeindruckend, was die drauf haben, auch zusammen, wie die halt gewirkt haben. Und Lee Johnson sah auch gut aus, fand ich. Aber am Ende ist es halt dafür da, um Command und Hologram weiter zu pushen. Und ist auch richtig. Und vor allen Dingen, es war ein spektakuläres Match. Das kann man sich, also wer Bock hat, kann sich gerne anschauen. Das hat echt Spaß gemacht. Hätte auch Weekly-Match sein können, aber ein Kickoff-Show-Match soll halt Spaß machen. Und das hat funktioniert, definitiv. Also von mir gibt's da einen dicken Daumen oben.
Ja, wobei es war nicht nur so ein Showcase-Match für Command und Hologram, weil es haben sich einige gefragt, Moment, bei Collision gab es ja sozusagen noch eine Storyline auch mit Realistico, warum das hier nicht irgendwie das Match war. Und es war wohl so, dass, also Los Angeles, das ist natürlich auch das New Japan Dojo und ja, von der mexikanischen Grenze ist man auch nicht so weit weg. Also es waren wohl auch hier Leute, Management von New Japan und von CMLL mit in der Show. Und da wollte man wohl auch explizit Blake Christian und Lee Johnson ein bisschen showcasen.
Nämlich Blake gab es immer einen richtig krassen Move, wo der zwischen den Ringen sein an der Ringecke durchgesprungen ist mit einem Dive.
Das war übel. Und ja, da war wohl so ein bisschen die Idee, die beiden auch so mal Richtung Japan, Richtung Mexiko herzuzeigen, mit dem Hintergedanken, dass man die da vielleicht, weil ich sag mal, wenn die mal bei Ring of Honor, bei AEW eine Zeit lang nicht zu sehen sind, dann sind die jetzt da in den Shows noch nicht wichtig genug, dass die irgendwie jetzt groß fehlen würden. Aber in Mexiko und in Japan können die vielleicht noch ein bisschen auch zeigen, was sie können, ein bisschen was dazulernen, und man hat halt da wieder ein paar Amerikaner mit dabei, die man einsetzen könnte.
Ja, warum auch nicht. Generell hat man ja die Show ja anscheinend gut genutzt. Also nicht nur zur Unterhaltung. Ich komme direkt zum nächsten Match, das Eight-Man Tag Team Match. Da war halt Daniel Garcia, Undisputed Kingdom und Shane Taylor Promotion auf der anderen Seite. Das hat man ja auch primär genutzt. Also das Match war vollkommen okay, auch wenn mich Undisputed Kingdom absolut gar nicht momentan interessiert, weil ich nicht weiß, wo man da hin will. Man hat es aber genutzt, um halt diese Geschichte Adam Cole und Daniel Garcia voranzutreiben, dass man halt weiß, okay, darauf läuft es gerade hinaus, weil sie waren zusammen auf einer Seite, aber nicht unbedingt Best Friends, und da ging es halt darum auch, dass Daniel Garcia quasi zeigt, dass er the man ist, so gesehen. Also eigentlich hätte Adam Cole das Ding klar machen können, aber Daniel Garcia sagt, nee, ich tag mich ein, ich hole das Ding, Adam Cole entsprechend geschockt, starrt ihn an, also man hat da wirklich Storytelling benutzt und eingebaut für die nächsten Wochen, und auch das Ding, kurz und knapp, es ist halt nur Kickoff-Show, kann man sich angucken, ich fand's unterhaltsam.
Genau, also man wird wohl da die TNT-Titelfehde weiterführen. Man wird wohl auch ein bisschen, das gab es ja bei Collision zuletzt, Adam Cole und Kyle O'Reilly mit FTA weiterführen. Und ja, langfristig könnte Undisputed Kingdom natürlich immer noch Richtung Trios Titles auch weitergehen. Ich glaube, mal in die Richtung wird sich dann auch langfristig irgendwann bewegen.
Ja, wobei, ich bin ehrlich, ey, ich finde die momentan trotzdem langweilig, ne?
Ja, im Ring liefern sie halt ab, aber die müssen halt jetzt mal wieder ein bisschen, ja, aus dem Devil und MJF-Tief sind die noch nicht ganz wieder zurück. Aber gut, die Geschichte ist gegessen, und man versucht zumindest jetzt wieder als Einheit und auch als Trio zu positionieren. Ich muss sagen, die Geschichte mit Daniel Garcia gefällt mir auch ganz gut.
Ja, ich meine, Garcia kann ja nur davon profitieren und Adam Cole auch. Also das ist eine Ansetzung, die kann ich nehmen. Nächste Ansetzung, super Überleitung. Big Boom. AJ und ich kann den Namen nicht aussprechen. Sprich mal bitte aus.
Das ist
Cassidy, Mark Busco. The Conglo.
Die Conglomeration.
Conglomeration, dankeschön.
Aber wir
gegen Johnny TV, MXM. Das Ding war super. Also das war wirklich das erste Big Boom Match beim letzten Mal, hatte auch gut funktioniert bei der Kickoff Show für mich. Und das hier war halt nochmal besser mit Orange Cassidy und MXM. MXM sind großartig, wenn es um Comedy und Unterhaltung geht. Und es gab halt mehrere Situationen, wo ich einfach dachte, ey, ich musste schmunzeln. Ich hatte gerade einfach nur Spaß. Manchmal gibt es halt Wrestling, was einfach nur Spaß macht. Und das war halt hier der Fall. Sei es halt, wenn MXM postet und dann kommt Orange Cassidy unter den dazu und zeigt den Daumen, grinst sich selber einen weg. Man hat auch noch eine Powerbomb vom Big Justice gesehen. Das sah auch cool aus. Und generell das Match, 12 Minuten 55 sehe ich gerade. Ich empfehle es auch, wenn man sonst nicht die Kickoff Show guckt, weil das war ein richtig gutes, unterhaltsames, so, ja, nicht Comedy, aber so viel gut Match.
Ja, und man hat natürlich gegen Ende hin dann noch, also es kommen dann die Murder Machines dann noch rausgekommen, Powerhouse Hobbs kommt noch raus, macht den Save, der ja auch hier zumindest aus der Gegend oder zumindest aus Kalifornien stammend, und ja, ein paar Hollywood Leute, also auch die Righteous Gemstones, aber wer das übrigens nicht kennt, eine sehr, sehr empfehlenswerte Serie, ist jetzt auch die, ich glaube, vierte Staffel gerade gestartet. Da waren auch zwei Schauspieler von dort sozusagen nochmal mit im Ring. Und ja, was wir noch unterschlagen haben, das war sozusagen hier der Main Event von der Kickoff Show. Es gab noch ein Nicht-Match, also es hätte hier geben sollen noch Chris Jericho gegen Gravity. Gravity ja der Bruder von Bandido, der gerade mit Jericho auch fädelt um den Ring of Honor Titel. Da wurde Gravity aber von Jericho mit einem Baseballschläger attackiert. Bandido will dann noch den Save machen, bekommt sozusagen hier auch den Baseballschläger ab. Jericho stiehlt dann noch oder zieht Gravity auch die Maske runter.
Ey, das war ein No-Go, da ist auch die Halle richtig sauer geworden.
Publikum, genau, also auch natürlich Los Angeles, nehme ich mal an, doch der eine oder andere Mexikaner oder mexikanisch stämmige Zuschauer im Publikum, da hat man natürlich sehr gut auch dieses Lucha-No-Go mit eingebaut.
Ja, und die Fehde geht weiter. Jericho, Bandido.
Genau, die geht weiter. Da hat man ja in Australien, das war sozusagen dieses Ring of Honor Special, das halt vermutlich nicht so viele Leute gesehen haben. Da gab es ja schon ein Jericho-Bandido-Match und ja, Fede ist jetzt auch vor allem bei Collision in den letzten Wochen weitergeführt worden. Also da werden wir wohl auch nochmal ein Match sehen zwischen den beiden.
Ja, muss ich allerdings nicht. Ich bin ehrlich, momentan bin ich so Jericho ein bisschen überdrüssig, weil ich nicht so recht weiß, wo geht es der Learning Tree eigentlich hin. Mal arbeiten sie auf einmal mit anderen zusammen, dann wieder ihr Ding, dann ist der Fokus auf Jericho, dann doch wieder auf jemand anderen. Da ist halt für mich keine Zielstrebigkeit. Und Bandido kann sich zeigen, das finde ich super, der ist fantastisch, der Typ, aber bist du jetzt so heiß auf die Fehde?
Ja, so heiß nicht, aber ich freue mich immer, wenn ich Bandido irgendwo sehe, weil den mag ich gern. Und ja, das stimmt. Ja, der war ja auch sozusagen zu Ring of Honor, also zu dem, sozusagen während der Pandemie oder nach der Pandemie auch Ring of Honor Champion. Das heißt, würde natürlich durchaus Sinn machen, wenn sich der auch mal irgendwo den Titel holt von Jericho.
Und pass auf, jetzt kommt die Mörderüberleitung. Kommen wir doch zum nächsten Match. Die waren nämlich auch schon beide Champion.
Stimmt, die waren schon beide Champion. Die wollen auch, das war ja auch ein bisschen Teil des Aufbaus, die wollen Champion sein. Also generell muss ich sagen, ich glaube, das kann man fast bei jedem Match sagen hier. Es gab tatsächlich einen sehr guten Aufbau für jedes Match und auch zwischen den beiden natürlich, also Adam Page und MJF haben hier den Opener gemacht, hat man sozusagen direkt aus der Zero Hour übergeleitet.
Kann ich ganz kurz reingrätschen?
Ja, bitte.
Man hat aber meiner Meinung nach einen riesen Fehler gemacht, weil dieses Video zu den beiden war unfassbar gut. Auch weil ich halt Rockmusik mag und ich mache so New Metal und so weiter. Aber das Video hätte ich am Anfang vom Haupt-Pay-Per-View gezeigt und nicht in der Zero Hour. Ja, weil das Sarah hat zum Beispiel nur die Hauptshow gesehen und die hat halt dieses Video verpasst. Und das hat halt richtig angeheizt nochmal.
Das stimmt natürlich, aber das haben wir zuletzt ja auch gesehen. Also bei AEW haben wir es gesehen. Wir haben es, glaube ich, teilweise bei der WWE auch schon gesehen, dass Entrances sozusagen während der Pre-Show noch laufen. Also ich glaube, da versucht man halt sozusagen ein bisschen Zeit zu schinden aus dem Pay-Per-View-Fenster und packt das halt dann noch hinten dran. Und wenn du jetzt halt, wenn ich jetzt denke, ich bin halt hier vielleicht, ich gucke die Zero Hour, ich bin halt noch nicht, ich habe noch nicht eingekauft und ich bekomme dann dieses Hype-Video dann vielleicht, dann bin ich doch kurz entschlossen und genau, drück doch mal aufs Knöpfchen. Also man war ja auch hier erstmals zum Beispiel bei, zumindest in den USA auch über Amazon Prime, konnte man ein Pay-Per-View kaufen. Und da ist natürlich sehr niederschwellig. Also wenn ich das eh schon vielleicht irgendwie über YouTube auf meinem Smart-TV gucke, dann drücke ich hier auf die Prime-Taste und kaufe das Ding vielleicht schnell. Also Zahlen dürften auch ganz gut gewesen sein.
Ja.
Ja, also vielleicht war es strategisch doch nicht so blöd. Aber es stimmt natürlich, war ein sehr gutes Video. Und hat man vielleicht halt nicht gesehen, wenn man nur ein PPV geguckt hat.
Ja, und auch vor allen Dingen, wie du halt gesagt hast, auch gute Story. Also in dem Video wurde ja alles nochmal komprimiert zusammengefasst und da hast du halt erst wirklich realisiert, wie gut das eigentlich durchdacht war. Also dieses, ist ja nicht diese standardmäßige Bad Guy gegen Good Guy, sondern dieser Bad Guy, der hat halt so einen unfassbaren Frust. Also MJF geht es halt total gegen den Strich so, ja, guck mal, du zündest ein Haus an, alle feiern dich, du machst das, alle feiern dich, warum feiert mich keiner? Und diesen Frust über, warum bist du hier der Number One Guy und ich nicht? Du bist hier in die Company gekommen, schon als Strahlemann quasi und der Fokus auf dich, während ich halt nur ein Mikrofon hatte. Und diese Geschichte, sie ist halt nicht super kreativ, sie ist aber im Detail erzählt und das gefällt mir daran sehr gut. Und das war dann auch von der Ansetzung her im Match, das sage ich gleich bei mehreren, weil das finde ich ist ein riesen Pluspunkt, wenn du das hast, wo du nicht vorhersagen konntest, wer gewinnt, weil beides wäre okay gewesen. Also ich, egal wer gewonnen hätte, ich wäre niemals frustriert rausgegangen nach dem Motto, ah, warum denn der, warum nicht der andere? Sondern in dem Falle hätten beide gewinnen können. Und du kommst jetzt zu dem Moves, weil du hast ja alle aufgeschrieben. Ich sag schon mal vorab, das war ein richtig gutes Match. Das hat mich abgeholt. Ich war drin, es war emotional und es hat diese Story weitererzählt im Match.
Genau, also ich glaube, es war ein sehr gutes Match. Das ist ein Satz, der wird heute noch sehr oft fallen, weil das kann man tatsächlich bei sehr vielen Matches sagen. Aber ja, also das war quasi mal so die Ouvertüre, so der Auftakt. Das erste Match, traditionell MJF sozusagen, wenn er hier nicht im Main Event steht, dann steht er gerne mal im Opener. Und hat auch schon mal stark begonnen. Also MJF wirklich, ich glaube, in der ersten Minute gleich mal eine Powerbomb angebracht, verhöhnt dann auch den Hangman, der kommt sozusagen auch zurück mit seinem Fallaway Slam. Und ja, Hangman will sehr früh auch schon den Buckshot eigentlich immer wieder zeigen. Und MJF, der flüchtet da. Ich kann mich noch erinnern, früher bei der CWA war es dann hier die feige Mattenflucht, die er sozusagen hier an den Tag gelegt hat.
Bei ihm war es clever, finde ich.
Ja, absolut.
Weil er ist ja immer auf, also jedes Mal, wenn Page zu Buckshot angesetzt hat, ist er ja auf eine andere Art quasi ausgewichen. Sei es halt, hat er sich fallen lassen, ist dann rausgerollt oder ist halt getorkelt, aber Richtung Ringecke. Also quasi immer außerhalb dieses Fokus für die Buckshot Lariat. Und das haben die Kommentatoren auch gut verkauft, dass halt die gesagt haben, ja, der ist halt richtig clever und vorbereitet. Und ich mochte auch die Mimik von beiden, weil MJF hat ja im Grunde genommen alles gemacht, um ihn zu provozieren. Adam Page war ganz klar der Überlegene eigentlich, aber MJF hat halt immer diesen einen fiesen Move gemacht, diesen einen fiesen Konter oder dieses eine Freche, hat allerdings dann immer gefeiert oder halt angefangen zu verhöhnen und das wurde halt immer quittiert. Aber das pushte sich halt immer mehr auf, das bei Adam Page gesehen, er wurde halt immer wütender. Und irgendwann ging auch diese Hyper-Arroganz bei MJF so langsam runter hin zu Fight-Modus.
Genau, und ja, der Hangman, also irgendwann hat er dann doch mal den Dead-Eye durchgebracht für den Two-Count, dann hat er auch tatsächlich einen Buckshot angebracht, allerdings da auch wieder, MJF liegt zu nah an den Seilen, gibt dann das Bein auf Seil, also auch hier kein Erfolg, dann auch schon der Hangman, da war dann wirklich schon angepisst, da spuckt er ihn dann an, es gibt eine Lariat und dann auch wieder sozusagen nächste Buckshot-Versuch und MJF stolpert sozusagen ein bisschen durch den Ring auf die andere Seite. Ging dann nach draußen, es gibt dann auch den Versuch, sozusagen also einmal den Buckshot sogar zu kontern in den Salt of the Earth. Dann auch wieder, dann geht sozusagen hier gleich weiter in den Crossfades, da wo wir dann, ja, Hangman Page wiederum, dass das Bein also zum Seil kommt. Und genau, zwischendurch hat sich dann MJF noch das Headset von Tony Schiavone geschnappt, hat dann auch ein bisschen den Hangman und die Fans auch beschimpft und beleidigt. Und dann war ein unglaublich cooler Spot, den ich so noch nicht gesehen habe, nämlich beide sind draußen. Adam Page springt sozusagen den Moonsault von der Barrikade. MJF fängt ihn auf.
Ey, das war krass.
Macht sozusagen, also hat ihn zum Tombstone. Und dann steht halt hier, also nicht ein zusammengeklappter Stuhl, der am Boden liegt, sondern es steht halt hier ein Stuhl, so wie er halt da steht, wenn jemand drauf sitzt. Und MJF springt sozusagen mit dem Hangman kniend auf diesen Stuhl, es gibt sozusagen den Tombstone, auf den aufgestellten Stuhl. Ringarzt, also Dr. Samson, checkt ihn dann auch aus. MJF ist wieder im Ring und es gibt wirklich hier einen, ja, 9,999 Ten Count, wo der Hangman gerade noch irgendwie in den Ring hineinkommt. MJF will dann den Heatseeker zeigen. Das auch sehr cool. Hangman blockt das sozusagen und geht dann mit MJF am Rücken sozusagen durch die Seile in den Ring hinein. Dann gibt's einen Dead-Eye, dann gibt's einen Angel's Wings, der, ja, da ist MJF auch ordentlich am Gesicht gelandet. Also da hat er noch nicht losgelassen.
Ey, das sah fies aus, ne?
Das hat auch richtig, richtig
böse ausgesehen. Also das ist das Gesicht und er ist quasi so, boom, drauf.
Genau, das ist wirklich so ungebremst aufs Gesicht gefallen. Ja, und das war sozusagen hier auch schon das Anfang vom Ende. Es gibt den Buckshot Lariat und den Clan Pin, also den Clan Sieg auch hier vom Hangman.
Ja, und trotzdem alles richtig. Also, wie gesagt, der Sieger, ich finde bei Hangman, man hat das Gefühl, dass er wirklich in den letzten Monaten wieder so zu einem Gesicht von AEW geworden ist oder zu dem Gesicht wieder. Also ich finde, Hangman ist super interessant, weil er diese Ambivalenz hat. Eigentlich ist er halt ein guter. So gesehen, alles, was er gesagt hat, stimmte ja schon. Also auch selbst bei Swerve damals. Er hat halt nur überreagiert und falsch gehandelt. Also die falschen Schlüsse immer draus gezogen. Und ich mag diesen Charakter einfach, weil du den nicht so richtig greifen kannst und trotzdem kannst du so seine Motivation, seine Art total verstehen. Bei MJF wiederum finde ich das mit der Niederlage nicht so verkehrt, weil, ja, bau diesen Frust doch weiter aus. Dass er halt immer mehr es allen zeigen will und dann weißt du auch, wo der Weg hingeht, der geht dann Richtung Belt. Und von daher, es war super, also ich fand den echt gut, den Opener. Er hat richtig Bock gemacht, er fühlte sich groß an und auch wie beide geworkt haben miteinander, da siehst du halt, was die drauf haben. Wie du halt schon gesagt hast, so jemanden fangen, dann zum Tombstone, dann einspringen und die haben halt nie daneben gegriffen. Das war alles fluffig und flüssig und echt gut.
Ja. Echt gut. Auch das nächste Match.
Ah, Moment. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir da auseinandergehen.
Also es ging um den TBS-Titel hier, Mercedes Moné gegen Momo Watanabe. Bisschen das Problem war halt, Momo Watanabe kannten die meisten wohl nicht. Ich glaube, der hatte ein einziges Match hier bei Collision gegen, ich glaube, es war, Diana Perrazzo oder war es hier, nein, egal. Also sie hatte ein Match Fällt mir jetzt nicht ein, gegen wen.
Alles gut, mir auch nicht.
War aber ziemlich 50-50. Und ja, Momo Watanabe eigentlich eine sehr, sehr gute Wrestlerin von Stardom, hat sozusagen hier bei Wrestle Dynasty, also am Tag nach dem Tokyo Dome, das gemeinsame New Japan AEW Pay-Per-View, da hat sie eben das Four-Way gewonnen, wo eben unter anderem auch Athena war da mit drin und Willow Nightingale, sozusagen, wo hier die Top-Contender aus allen vier Ligen, also inklusive CMLL und Ring of Honor dabei waren. Und das Match hat sie gewonnen und hat hier sozusagen einen Titelshot ihrer Wahl gewonnen, beziehungsweise wohl Mercedes Moné, die hat auch schon mal ein Match mit ihr in Japan gehabt, die wollte wohl wieder mit ihr arbeiten. Und ja, also mir hat das Match sehr, sehr gut gefallen, aber das Publikum war halt am Anfang noch nicht wirklich so drin und ich glaube, das lag vor allem daran, weil sie halt nicht wirklich wussten, wer ist jetzt diese Momo Watanabe und was soll man mit der anfangen.
Ja, also Tony Khan neigt ja gerne mal zu solchen Ansetzungen und ich finde, das kannst du machen, aber du musst es anders umsetzen, zumindest Voraufbau, weil bei mir war es auch so, ich kannte sie nicht. Mir war das Match, bin ich ehrlich, absolut runzegal, weil du hast ja auch das Problem gehabt, anders als in vielen Matches auf der Card, jeder wusste, wer gewinnt. Also da wird es keinen einzigen Menschen in der Halle gegeben haben, der gedacht hat, aber vielleicht ja doch, sondern nee, es ist halt klar, wer gewinnt. Und dann hast du halt drei Komponenten, die ein bisschen schwierig sind. Nummer eins, eine Wrestlerin, die halt nicht gerade jeder kennt. Ich kannte sie auch nicht. Nummer zwei, jeder weiß, wer gewinnen wird. Und Nummer drei war dann halt einfach bei mir, die ersten Minuten fand ich echt nicht gut. Aber ich hatte das Gefühl, als wenn, kann mich auch täuschen, aber ich habe es einfach so als Gefühl, es wirkte so, und die Momo hatte ganz viele Timing-Probleme, wo halt Mercedes sogar oftmals warten musste oder neu ansetzen musste in der Bewegung. Und auf mich wirkte das, als wenn Momo vielleicht nervös wäre oder so. Das hat sich gelegt, aber diese ersten Minuten waren halt echt nicht meins. Habe ich schon gedacht, oh, war ja. Seit ich zu Sarah geschielt habe, nur gesehen, wie sie schon ein bisschen gelangweilt geguckt hat. Dann aber, und das spricht halt für beide, und das ist halt wirklich ein Riesenkompliment, haben die es geschafft, durch die Matchqualität und wie die es halt aufgebaut und durchgezogen haben, eine Halle, der das Match egal war, zu aktivieren. Und das schafft nicht jeder. Und das ist wirklich eine sehr starke Leistung. Das war jetzt nicht das Five-Star-Match, aber es war ein echt gutes Match, finde ich. Wäre der Anfang nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, sehr gut.
Genau. Serena Deeb war es übrigens, die Gegnerin von...
Stimmt, hat
ja so. Und ja, wie gesagt, das Problem halt in diesem Match war, also in dem Serena Deeb-Match, war halt, dass das ein ziemliches 50-50-Match war. Also wenn ich hier sozusagen schon eine neue Gegnerin um den Titel bringe, dann müsste die halt eigentlich wirklich dominant sein und die müsste halt dann echt zumindest, wenn ich sie schon in einem Match sehe, müsste die halt wirklich als Gefahr wahrgenommen werden. Das hat jetzt ein bisschen gefehlt. Wochen
aufgebaut. Nicht so eben in Australien, hallo, weiter geht's so nach dem Motto, es war einfach zu schnell, aber das Match selber, das hast du ja auch mitbekommen. So, am Ende war dann die Crowd dabei und dachte so, hey, Leute, hab ich jetzt überrascht.
Ja, und es ging ja auch ziemlich zur Sache. Also vor allem Momo Watanabe immer wieder hier auch den Chicken Wing, den Crossface Chicken Wing ausgepackt. Und ja, Mercedes Moné teilweise mit ihren eigenen Moves, mit ihrem eigenen Stil, teilweise auch mit sehr guten Kontern. Also einmal auch so eine Meteora von Momo in den STF ausgekontert. Und ja, was man zwischendurch auch immer wieder gesehen hat, Billy Starks war hier Backstage zu sehen. Die hat so ein bisschen Notizen offenbar gemacht. Also die ist ja auch mit Mercedes Moné aneinander geraten zuletzt.
Aber glaubst du, dass das sie ihre Gegnerin wird?
Naja, es gab zumindest diesen Engel da vor zwei Wochen bei Collision. Jetzt sieht man sie. Also ich würde schon annehmen, dass die in irgendeiner Form aufeinandertreffen werden noch.
Ich bin gespannt. Ich hoffe ein bisschen drauf, ich gebe zu, ist so ein bisschen ein Dream-Match bei mir, dass irgendwann Asina hochgeholt wird und sie die ist, die sich gegen Mercedes stellt.
Das macht natürlich auch Sinn, ja. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ja, ging dann entsprechend weiter. Also es gibt ja auch einen Tree of Woe gegen Mercedes, wo sie halt auch kopfüber da hängt. Es gibt einen Leaping Dropkick in die Ecke, der auch ein relativ knapper Two-Count war. Dann wiederum gibt es auch so eine Serie von Roll-Ups. Wiederum, also es ging dann schon, Match ging auch fast 20 Minuten.
Das also war lang, ja.
War ein ordentliches hinterher.
Es gab auch eine Kehlkopfprellung.
Ja, es gab dann sehr, sehr harte Kicks gegen Ende. Und ja, irgendwann hat Mercedes dann mal ein bisschen so reingeguckt, wie eben, hätte man vielleicht die doch lieber nicht ausgesucht. Also ja, die Mercedes Moné hat wohl eine Kehlkopfprellung, wohl von einer dieser,
ja, der Kicks
dieser auch, härteren aus. Kicks. Genau, ja.
Also, da hat jeder direkt gesehen, oh, war ja, der hat ja volles Rohr getroffen. Aber es hat ja auch gepasst. Also die Dramaturgie war ja wirklich so, wie du schon sagst, ja, es gab Nearfalls, Roll-Ups Und da hat sie immer mehr zugespitzt. Und genau das willst du am Wrestling sehen, dass du immer mehr merkst, okay, jetzt geht's Richtung Schlussphase und dann bumm, Ende. Auch wenn es klar ist, wer gewinnt, aber trotzdem war halt eine Spannung dann da.
Genau, und letztlich gab es dann auch sozusagen noch einen Reverse Crossbody von Mercedes gesprungen, dann gab es eben den Moneymaker und dann eben das, zumindest das ehemalige Bank Statement, ich weiß jetzt gar nicht wieder, der Move hat irgendeinen Namen auch bei AEW, aber sozusagen ihr Submission Hold, den sie auch, der sozusagen ihr WWE-Finisher war, und Momo, ja, die tappt und damit erfolgreiche Titelverteidigung von Mercedes Moné, die, ja, hier Gold jetzt weiterhin durch die Gegend kart, im April ja dann auch mal erstmals den RevPro-Titel in Europa, in London verteidigen wird. Also, ja.
Und für Big-Time-Feeling immer sorgt.
Und immer für, das auf jeden Fall, ja.
Ich finde sie super wichtig für die Division und sie macht bislang einen herausragenden Job und der TBS-Belt, wenn den mal jemand gewinnt, das ist dann viel wert. Und das finde ich sehr wichtig. Apropos, zweites Match in der Hauptshow, Daumen nach oben.
Absolut.
Mal schauen, wie es bei Nummer 3 wird.
Ja, war glaube ich auch ganz okay. Da hatten wir jetzt hier das Number One Contender Match für den AEW World Title, also um den Shot, um den nächsten. Und hier ging es Swerve Strickland gegen Ricochet. Also hier auch das zweite Match, oder zweite Singles Match zumindest in der Serie bei AEW. Und ja, die haben auch das ein oder andere Gusto-Stückchen ausgepackt.
Ja, auch erstmal gut aufgebaut, die Story. Ich finde, mit Ricochet, mal ganz ehrlich, ich erkenne den Jungen nicht wieder. Ich weiß noch, wie Triple H sagte, Ricochet super im Ring, aber drückt dir niemals Mikrofon in die Hand. Kann ich verstehen, man hat es bei AEW so gemacht, ey, sprech einfach ganz normal, wie du sonst auch sprichst. Und er funktioniert als Charakter super. Er ist einer der Top-Heels momentan.
Ich meine, er kommt halt aus Kentucky und das hörst du auch. Ne?
Ja, aber ich mache auch einfach so, er ist ja nicht dieser Badass-Heel oder auch nicht dieser typische Chicken-Shit-Heel. Er ist so alles auf einmal, aber er wirkt halt authentisch. Und dadurch funktioniert das. Und bei Swerve finde ich halt auch die Story cool erzählt, dahingehend, dass halt Prinz Nana ihm ja auch sagte, wenn man deinen Fokus, der muss ja eigentlich auf den Titel legen. Und bei Swerve sagt er, nee, ich muss das hier noch erledigen. Und dass man halt das alles zusammenfügt.
Ja, plus dann gibt's natürlich noch diesen Faktor, hier wird die Robe von Prinz Nana gestohlen, wo er ihm dann auch gesagt hat, also bring das in Ordnung, weil sonst bin ich weg. Also ja. Da hat es doch die Komponente, hat auch dann hier im Match nochmal eine Rolle gespielt, sozusagen diese Spannung zwischen Swerve und Nana.
Ja also, aber wie machen wir das? Bei dem müssen wir uns eh einigen, weil wir haben das Problem, es kommen jetzt Matches, da sind ja teilweise innerhalb von 5 Sekunden 18 Moves passiert. Und sonst was, das können wir nicht alles aufziehen. Wir müssen da, glaube ich, echt die Highlights nehmen, weil das ist ja, also bei dem Match jetzt beispielsweise, ist ja brutal, wie die sich ausgekontert haben teilweise.
Also das war ja schon zu Beginn eigentlich, die erste halbe Minute waren ja eigentlich nur jeder versucht sofort einen großen Move anzubringen und sie konnten einander aus. Also das war schon mal so.
Und so athletisch, ne?
Das ja, genau. Krank.
Ja, das ist,
pass auf. Also im Prinzip das erste große Ding, was passiert ist, hier die Robe, die hängt auch hier über dem Ringpfosten. Das war also ein bisschen die berechtigte Frage, warum schnappt sich die Nana nicht einfach und läuft? Na, hat er nicht gemacht. Aber es ging dann relativ bald mal nach draußen und Swerve hatte so die Oberhand, prügelt hier auf Ricochet ein und Nana will das hier unterbinden. Jetzt nicht, weil er irgendwie nicht will, dass Ricochet einen aufs Maul bekommt, sondern der hat natürlich Angst, dass der Referee hier irgendwann mal, ja, entweder ein Countout gibt oder der Referee sozusagen die Disqualifikation ausspricht. Swerve den Fokus verliert, genau. Er geht sozusagen von hinten an Swerve ran und Swerve in der Rage stößt ihn einfach mal weg. Daraufhin, ja, ist Nana mal angepisst und verschwindet mal und zieht von dannen, lässt aber seine wichtige Robe hängen, also die nimmt er sich nicht mit. Aber sozusagen, der ist halt irgendwie sauer auf Swerve und dass ihn der jetzt auch umgestoßen hat und ja, geht mal entsprechend aus der Hand, aus der Halle. Zwischendurch gibt's einen Swerve-Kick von Ricochet, von der Barrikade gegen Swerve. Es gibt einen Lionsault und währenddessen, ja, marschiert halt Nana mal entsprechend raus.
Ja. Und holt sich wieder die Robe.
Holt sich dann später wieder die Robe. Es gibt ja noch ein paar Powerbombs dazwischen. Es gibt eine Powerbomb, also eigentlich so eine Reverse-Powerbomb, habe ich mir aufgeschrieben. Das war keine wirkliche Powerbomb. Im klassischen Sinn auch auf den Announce-Table. Es gibt den ersten Swerve-Stomp, aber einen Kickout. Es gibt von Ricochet einen 630-Senden mit auch einem Kickout. Und ja, Nana ist dann wieder da, holt sich hier die Robe. Ricochet ist abgelenkt. Es gibt den Roll-Up, aber 2,9 ungefähr. gibt's einen Kickout.
Und irgendwann gibt's einen Dive da draußen von Ricochet auf Nana.
Genau, weil Nana zieht sich hier mittlerweile die Robe an und Ricochet springt nach draußen, gibt einen Dive und stiehlt ihm die Robe sozusagen wieder, also holt sie sich wieder zurück.
Und trägt die, während er dann wieder aufs Ringseil geht und dann halt einfach mal reinspringt. Das ist so.
Genau, also ihm,
das gefällt mir richtig gut.
Genau, es gibt ja sozusagen hier Ricochet in der Robe, der einen Vertigo, ja, anbringt gegen Swerve Strickland. Da gibt's auch nochmal ein entsprechendes Kickout. Swerve zieht sich dann die Robe wieder an. Es gibt so ein bisschen Tauziehen um die Robe auch wieder. Roll-up von Swerve. Dann aber gleich sofort hinten nach ein Roll-up von Ricochet. Beides halt ganz, ganz knappe Two-Counts. Dann gibt's hier den House-Call auch wieder mit einer ganz knappen Geschichte und schließlich aber doch, Swerve bringt sozusagen den Big Pressure an und ja, gewinnt hier das Match und gewinnt hier auch den nächsten Titelshot, gibt dann auch sozusagen hier offiziell die Robe zurück an Prinz Nana. Also derzeit zumindest schaut es wieder gut aus. Gibt es ja auch Leute, die irgendwie denken, Nana wird dann irgendwann vielleicht turnen. Würde ich ehrlich
gesagt nicht machen. Hoffe ich nicht, weil dafür funktionieren beide zu gut.
Nein, das funktioniert als Team und als Act einfach zu gut. Also das ist so wie, was hatten wir damals? Wir hatten damals Alberto Del Rio mit Ricardo Rodriguez und als die dann irgendwie, als das Ding dann vorbei war, ja, waren die beide uninteressant. Also es gibt schon so Acts, die einfach miteinander gut funktionieren.
Ja, auch wichtig dabei ist halt, dass diese Geschichte so gesehen weitererzählt wird. Weil halt genau das ist passiert, was halt Swerve gesagt hat. Ich kümmere mich erstmal um die eine Sache. Das war Ricochet. Er hat Nana nicht nur die Robe gegeben, sondern halt so quasi sehr respektvoll vor ihn hingekniet, dann so die Robe gegeben. Das fand ich super passend, auch wie halt dann Nana genau in dem Moment anfängt wieder zu tanzen, so als wenn so ein Bass gedrückt wird. Und jetzt weißt du halt, okay, wer geht auf Titeljagd? Das ist Swerve. Und mal ganz ehrlich, als er den Titel verloren hat, haben wir alle gesagt, der muss den demnächst wieder kriegen, weil der muss in dieses Title Picture. Der ist einfach zu groß. Man hat es sehr gut gemacht, wie man ihn geparkt hat. Man hatte sein Programm mit Hangman, jetzt mit Ricochet, was ja auch lang ging. Das heißt, er war immer präsent, aber er war halt nicht im Title geschehen. Jetzt hast du halt einfach jemand, der einen sehr wichtigen Sieg geholt hat, weil Ricochet hat jetzt darunter jetzt auch nicht gelitten. Im Gegenteil, diese Fehde, finde ich, hat Ricochet richtig etabliert als Heel. Absolut. Mit dem kannst du jetzt ganz, ganz viel machen. Und zeitgleich hast du halt Swerve doch mal diesen Push gegeben, dieses Level nach oben. Und jeder in der Halle, ich meine, überleg mal, der Mann hat es echt lange den Titel jetzt nicht mehr gehalten. Trotzdem zieht er halt Reactions ohne Ende. Und das zu Recht, der ist großartig im Ring. Der muss den Titel holen. Und es zieht sich durch. Darum nach oben. Das war fantastisch, das Ding.
Also wir merken uns für später geistig Swerve Strickland aktueller Nummer 1 Herausforderer.
Ja, das mit Recht. Und den Daumen merken wir uns auch.
Den merken wir uns auch. Und ja, nächstes Titelmatch, Continental Title Match, hier Kazuchika Okada gegen Brody King. Auch da gab es ja zumindest eine kleine Vorgeschichte. Also Okada ja zuletzt hier auch gegen Buddy Matthews angetreten. Und ja, in Australien entsprechend hier der verloren, aber jetzt hier sein Tag-Team-Partner Brody King, der will's auch nochmal entsprechend wissen. Und das Match haben wir bekommen. Wir haben nicht ganz den Okada im höchsten Gang bekommen, vielleicht einen Gang drunter, aber ein Brody King, der wollte hier unbedingt sein Match durchziehen und war auch eine ziemliche Schlacht, das ganze Ding.
Ja, es war vor allen Dingen ein sehr dominanter Brody King, der Okada mal einfach wortwörtlich grün und blau geschlagen hat. Also die Brust war knallrot, die Arme waren knallrot, da war eigentlich alles rot. Brody King hatte auch fast jeden Move nicht wirklich gesellt, was ich sehr gut fand, weil bau ihn als Monster auf, der braucht halt nicht nach einem Treffer 10 Minuten liegen, sondern der liegt halt nur ein paar Sekunden und drückt sich dann wieder hoch. Das Match war nicht super spektakulär, es war nicht super schnell und hier ist es halt ein bisschen unfair, das zu bewerten bei mir, ich kann es aber erklären. Ich fand es trotzdem gut und das lag an der Platzierung, weil wenn ich eine Matchcard habe, wo ich sehr viele sehr spektakuläre Matches habe, die auch hohes Tempo haben, muss ich als Zuschauer auch mal durchatmen. Und ich war in dem Moment erstmal so, okay, das war jetzt echt viel sehr, sehr gutes Wrestling und teilweise sehr schnelles Wrestling. Und ich war ein bisschen dankbar dafür, dass es jetzt mal so einen Gang runtergeschaltet wurde, weil dann konnte ich auch emotional mal ein bisschen runterkommen und dann war ich jetzt auch nicht so überreizt. Und deswegen fand ich das Match gut. Es war halt wirklich so, Okada hat eigentlich durch seine ich würde sagen, Cleverness am Ende gewonnen. Brody King konnte ja auch einmal den Waymaker richtig krass mit einer Clothesline kontern. Das sah richtig gut aus. Und Brody King hast du halt so gesehen auch als Monster weiter etabliert. Also es ist das kein Match, an das ich mich ewig erinnern werde. Also eigentlich gar nicht mehr. Was aber vollkommen okay war, da zu sein in dem Moment. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich verstehe es. Es ist natürlich Buddy Matthews. Ich habe da den Buddy Murphy wieder ausgegraben vorhin. Genau, also es gab sozusagen den Counter von Rainmaker mit einer Lariat. Dann soll es hier die Gonzo Bomb geben. Da kann sich Okada aber auch draus befreien. Hat dann einmal ging ja der Dropkick sozusagen ins Leere zum früheren Zeitpunkt. Und hier dann aber Roddy King ja setzt auch wieder zu einer Lariat an im Lauf und bekommt hier den wunderschönen Okada Dropkick mitten ins Gesicht. Und dann gab's sozusagen hier auch den Rainmaker und die erfolgreiche Titelverteidigung. War ein bisschen kürzer, das Match ging knappe 11 Minuten. Und ja, wir haben ja schon ein bisschen den Tease bekommen, also sozusagen hier das große Kenny Omega gegen Okada Match. Das wird es ja wohl im Juli geben. Das heißt,
wieder Vereinigungsmatch hoffentlich.
Ich gehe mal davon aus, dass ein Okada jetzt auch bis Juli hier nicht irgendwo ein Match verlieren wird. Und ja, den musst du jetzt natürlich ein bisschen noch beschäftigen die nächsten paar Monate, damit du den halt entsprechend dann auch so für dieses Match aufbauen kannst.
Mal unter uns gesagt, ne, das hört ja keiner zu. Wenn die das Match bringen und beide haben ein Belt und einmal ist es der Continental Belt und einmal ist es der International Belt. Wir haben zu viele Belts bei AEW und ich habe es auch schon woanders gelesen, dass es gefordert wird und ich fordere es auch und ich wünsche es mir, macht daraus ein Unification Match. Das halt aus zwei Belts wird einer.
Ja, also das hatten wir ja gerade bei dem Continental-Match schon. Also du kannst da schon irgendwo so eine Art moderne Triple Crown oder sowas machen. Da kann es ja weiterhin im Continental Classic darum gehen.
Es darf nur noch ein Belt geben. Das ist viel. Wir haben zu viele Belts. Wir brauchen weniger Belts bei AEW. Und mach es doch dann.
Das Problem ist halt natürlich, es ist ein cooler Visual, wenn du so mit drei Gürteln rumläufst. Aber das verlockt einen Tony Khan, glaube ich, eher dazu, dass er diese Gürtel dann wieder auseinanderdröselt.
Genau. Das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich, das ist der Top, weil das sind die, muss man ja auch sagen, das sind ja die größten Namen, was so internationales Wrestling angeht. Dann passt so ein Belt auch, wo du einfach sagst, das ist jetzt der Titelträger, der hat jetzt zum ersten Mal diesen großen Unification International Title, wie auch immer, der trägt ihn. Dann.
Gut, du könntest sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn du wirklich sagst, das ist hier mein, nämlich fokussierter internationaler Titel. Ich meine, der ist ja zuletzt jetzt auch, Takeshita hat ja den auch wirklich bei New Japan verteidigt, zuletzt auch in Mexiko verteidigt. Also der ist schon international. Und wenn ich das jetzt mit diesem Continental Title aber kombiniere, dass ich sage, es gibt weiterhin den Continental Classic, aber ich hole mir speziell dafür vielleicht wirklich die großen Namen aus Japan, aus Mexiko, aus Europa rein. Die wollen alle in diesem Turnier diesen Titel antreten, damit sie dann sozusagen den mit nach Hause nehmen können und dort auch verteidigen. Das wäre eigentlich eine runde Sache, denke ich.
Ja, würde ich sofort nehmen. Ansonsten, wo wir bei Daumen sind, bei dem Match gibt's auch einen schrägen Daumen nach oben von mir.
Ja, dann kommt jetzt wohl das eine Match, wo der Daumen nicht ganz in die Höhe ragen wird. Das war das Tag Team Titel Match. Wir hatten hier das Hurt Syndicate, also Bobby Lashley und Shelton Benjamin mit MVP gegen die Outrunners, die sich ja da sehr kurzfristig erst vor ein paar Wochen durchsetzen konnten gegen ja Brian Cage und Lance Archer.
Und bei der Kickoff Show gab es ein Video, wo Hurt Syndicate Ringside mit einem Typen trainiert haben.
Ja, so. Warte mal, das habe ich mir aufgeschrieben und zwar war das CT Fletcher.
Gut, CT Fletcher hat das meiste im Wrestling jemals, wie sagte, noch nie wurde das F-Wort so oft im Wrestling gehört wie dort. Also in diesem Promo-Video hast du eigentlich nur gehört Hammer. Also ich hing da nur so, oh mein Gott, das senden die? Ja, das senden die.
Also ja. Ich kannte den ja nicht. Ich gucke jetzt gerade nach. Der gute Mann ist 65, ist Personal Trainer, ist Powerlifter, ist Bodybuilder und ist natürlich auch ein YouTube-Typ. Also
mal schauen, was YouTube bei den ganzen F-Wörtern sagt.
Kannst wahrscheinlich nicht für mit Kindern monetarisieren.
Nicht wirklich. Ja, das Match. Was machen wir bei dem Match? Das Problem ist nämlich, es war für uns kein Stinker. Wir saßen auf der Couch und das war so, gefühlt war das halt ein Filler-Match, bevor es halt richtig krass wird. ich fand, der Flow war nicht doll. Aber andererseits war es halt so, okay, hört Syndicate, die zerstören halt. Das war halt ein Zerstörungsmatch so gesehen.
Ja, also du kannst halt sagen, die Outrunners, das ist halt ein nettes Comedy-Gimmick, das gut over ist. Die kannst du auch so genau dafür gut einsetzen. Ich sag mal, die Qualität des Tag-Team-Wrestlings bei AEW, die wir halt auch über die Jahre gewohnt sind, da kommen die halt nicht ganz mit.
Also ich hätte, sie sind eher Charakter als richtig gute Work.
Ich hätte mir ehrlich gesagt tatsächlich lieber dieses Meat-Match angeguckt zwischen dem Hurt Syndicate und den ja Cage und Archer. Ich meine, das werden ja. wir auch irgendwo noch kriegen. Ich hätte ja fast sogar auf ein Three-Way spekuliert. Das hat es in dem Fall hier nicht gegeben. Ja, ich meine, wir brauchen nicht so viel sagen. Es gab ein paar Comedy-Spots, es gab ein paar Hope-Spots. Wir hatten Leo Rush und Action and Ready im Publikum, die sich das Ganze angeguckt haben. Und im Endeffekt gab's von Bobby Lashley einen Spear und einen Pin und das Ding war in 8 Minuten 40 wieder erledigt.
Genau, also ich würde halt sagen, mega ins Detail muss uns sonst auch nicht gehen. Daumen geht bei mir in die Seite, nicht nach unten, weil es war so, war es nicht doll, war es auch kein super Graupe, es war vor allen Dingen nicht lang. Und dadurch, dass es halt nicht lang war, gebe ich zu, bei uns war das halt so, wir haben die Zeit genutzt, um was zu essen. Wir haben ein bisschen gefuttert, während wir zugeschaut haben. Und dann.
Ja, das war auch der strategisch richtige Zeitpunkt, um nochmal was zu essen, weil möglicherweise hat sie dann
bei
den folgenden Matches ein bisschen den Appetit verschlagen.
Jetzt wird geredet. Eine Stunde Minimum.
Eine Stunde Minimum. Wir hatten hier, es ging um den AEW Women's World Title, das Hollywood Ending Match. Toni Storm gegen Mariah May, sozusagen das dritte Aufeinandertreffen.
Die Trilogie.
Wir hatten es in London, wir hatten es in Australien und jetzt hatten wir es auch in Los Angeles. Also quasi der Film hat hier sozusagen seine Welttournee ja beendet. Und ja, es ging auch darum, dass sozusagen hier das filmreife Ende präsentiert wird. Und ich würde mal sagen, also zumindest den besten, es gibt in den Observer Awards leider nicht irgendwie das beste Splatter-Match des Jahres. Das hätte ich letztes Jahr hier mal an Swerve und den Hangman gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es heuer an irgendwem anderen als Toni Storm und Mariah May geben wollen würde.
Das Problem ist, ich habe echt lange überlegt, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben. Ich habe gestern schon überlegt, was sage ich jetzt? Such es dir aus. Ich mache kurz und knapp, gehe jetzt erstmal zum Match oder ich hole jetzt mal weit aus und rede mir das Herz von der Seele.
Ja, hol aus. Ich glaube, wir haben mal das Feedback bekommen. Wir sollen uns hier ordentlich Zeit nehmen und sollen die Dinge auch besprechen. Also
ganz sorry für den Monolog. Die beiden Frauen haben Geschichte geschrieben, weil es ist eine der besten Storylines. Es ist die beste Storyline für mich im Frauenwrestling, die es bislang gab. Und zwar nicht AEW, sondern im Frauenwrestling, weil das Ding ist richtig lange erzählt. Das geht über zig Monate, eigentlich 12 Monate, würde ich halt eher sagen.
Ja, fast ein Jahr oder mehr als ein Jahr sogar.
Ja, weil eigentlich ist es ja, als beide zusammen waren, wurde es ja auch schon erzählt. Und
genau, es gab eine lange Vorgeschichte.
Absolut, es ist geisteskrank gut erzählt. Du hast wirklich, wie bei einem Film in der Trilogie, du hast halt so Akt 1, Akt 2, das große Finale bei Akt 3, Schlusspunkt, sauber Abschluss. Das Ding hatte eine komplette Logik in der Geschichte. Es war kein Mal, dass ich sage, so, ach, das ist aber jetzt dumm verhalten, sondern im Gegenteil, es war wirklich anfangs diese Liebe, die dann quasi zu Schock wurde, dann zu Hass.
Also ganz kurz vielleicht, Mariah May hat sozusagen, wurde als neuestes Signing bei AEW angekündigt und dann auch als Superfan von Toni Storm präsentiert. Das war am 8. November 2023. Das heißt, in Wahrheit ging das Ding jetzt 16 Monate.
Und das merkst du. Also wenn man sagt, ey, kein Longtime-Storytelling, das war Longtime-Storytelling vom Feinsten, weil auch beide haben sich entwickelt. Und Mariah May ist angekommen, hat sich halt zu, ja, der so, wie soll man sagen, gierigen Frau entwickelt, die will unbedingt das haben, was die beste Freundin hat oder die Mentorin hat, hat es sich dann geholt, ist dann halt böse geworden. Alles klar, aber da hat es halt nicht geendet, sondern einfach, dann ging es um Rache, aber die Rache ging halt dann auch so weit, dass halt vorher du noch hast, ja, dann zwitscht der Kopf und denkst so, hey, warum jetzt auf einmal ein anderes Gimmick bei Toni Storm? Die dann aber auch ganz klar in den späteren Promos macht, da hast du wirklich gedacht, ich bin das so, ich bin halt Schauspielerin. Und ja, das hat sie geschauspielert und verdammt gut geschauspielert. Und dann hast du diesen dritten Akt. Und jetzt gehen wir mal wirklich nur auf dieses Match. Alles, was wir Fans doch immer beim Wrestling wollen und so selten kriegen, ist ein Payoff, der befriedigend ist. Und dann liefern die beiden eine so intensive Schlacht ab, die halt nicht nur blutig ist, also ich reduziere das nämlich nicht nur aufs Blut, sondern halt dieses Match hat Story erzählt. Es war spektakulär, die sind über Grenzen gegangen, aber es hat zu allem gepasst, was sie vorher sagten. Es war nicht Blut des Blutes wegen, sondern die haben ja vorher davon gesprochen, von bist du bereit zu sterben? Das fiel ganz, ganz früher, noch vor ihrem ersten Match, wo du dann sagst, okay, bist du bereit zu sterben? Ich bring dich um. Und irgendwann kam ja auch das mit diesem Die, Die, Die. Auf dem Tisch hast du es auch gesehen, beziehungsweise auf der Deko an der Seite. Und da war halt wirklich dieser Todeshass. Und dann hauen sie das raus in einem unfassbar spektakulären Match, was alle weggeballert hat, wo die über Grenzen hinausgehen, weil es halt diese Story erfordert. Und am Ende, und deswegen ist es halt Monolog, tut mir leid, dass ich nicht einzeln drauf eingehen, machen wir gleich, hast du den richtigen Sieger oder die richtige Siegerin. Du hast halt die Crazy Bitch oder nee, die Bitch vom Hell oder wie auch immer man sie nennen will, Mawai Mei auf der anderen Seite. Und dann hast du halt auf dem Titan Throne The End. Und es passt zu dieser Filmthematik. Und es ist halt wirklich, eine Trilogie wurde beendet. Und zwar endlich mal so beendet bei Wrestling, dass kein Fan meckern kann. Sondern einfach nur zufrieden ist, einfach nur denkt, das war alles genau das, was ich wollte. Dankeschön.
Genau.
Jetzt kommen wir zum Match.
Und ich glaube, du müsstest wirklich, also das wäre halt echt so, mein AEW macht das ja teilweise, WWE macht ja auch sozusagen hier The Complete History of, und da gibt's halt irgendwie so ein 3 Stunden YouTube-Video. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wer heutzutage noch irgendwie wirklich einen Blu-ray-Player oder sowas daheim hat, aber ich würde mir tatsächlich ins Regal stellen den Mariah May, Toni Storm Director's Cut in der schönen Special Editions Box, wo ich von Anfang bis Ende die ganze Geschichte schön erzählt habe. Also wenn AEW sozusagen hier auch mal für Max Content Dokus generiert, ich glaube so dieses Match oder diese Fehde auch mit den ganzen Hintergrundgeschichten. Also wir wissen ja zum Beispiel, da war ja ein RG City, war ja da sehr, sehr intensiv involviert, weil der Toni Storm hatte da offenbar eine Idee oder auch Tony Khan hatte eine Idee. Und die Leute, die halt sozusagen für kreativen Input sorgen, jetzt kommt übrigens mein Monolog ein bisschen zum Thema.
Hau raus.
Die hatten da, weil da kamen sie halt offenbar an mit irgendwelchen alten Referenzen an irgendwelche alten Filme, wo sie Leute auf irgendwie angeguckt haben, was will die von mir? Und der RG City ist halt auch so ein Film-Nerd. Der hat sofort auch irgendwie kapiert, wo es hingeht und war halt offenbar sehr hands-on auch in der Erzählung von dieser ganzen Geschichte. Also, ja, wenn das sozusagen hier der RG City Creative Output ist, dann soll der bitte öfter mal Input geben.
Es war ja auch perfekt von beiden ausgefickt, muss man auch sagen. Also was die für ein Talent also haben, nicht nur im Ring, sondern auch vom Mikrofon, dem Mimik, wie die.
Also wenn wir hier jetzt sozusagen bei der Filmthematik bleiben, dann hattest du halt einen Oscar-reifen Drehbuchautoren und hattest halt zwei sehr gute Charakterdarstellerinnen, die das sozusagen auf der Leinwand auch zum Leben erweckt haben. Gut, gehen wir mal rein. Es gab eine Entrance. Ne? Mariah kam zuerst, dann kam Toni Storm und dann ging es eigentlich schon los. Also sozusagen Hollywood Ending. Das Ganze heißt hier auch natürlich False Count Anywhere und natürlich keinerlei Regeln. Das heißt, es gab hier direkt im Entrance schon mal die Attacke. Es gab einen DDT auf der Rampe gleich mal zu Beginn gegen Toni Storm für den Two Count und dann gleich mal das erste Ding. Also Mariah kramt ein bisschen rum und hat plötzlich einen Elektroschocker in der Hand. Will den halt auch gleich zum Einsatz bringen und an der Seite von Toni Storm ist auch hier Luther, der ist ja jetzt auch sozusagen seit Australien wieder mit dabei, der nimmt ihr hier den Elektroschocker weg und was passiert? Luther bekommt hier einen Shotgun-Dropkick und geht gleich mal hier auf der Rampe durch den ersten Tisch. Also erster Tisch kaputt. Was passiert als nächstes? Toni Storm steht wieder auf, schnappt sich hier Mariah, nimmt sie hoch, es gibt so eine Art, Running Sit-Down Powerbomb, Running Liger Bomb von der Rampe durch einen Tisch nach draußen. Nächster Two-Count, also sozusagen zwei Tische, ein Elektroschocker.
Innerhalb der ersten 2 Minuten.
Bisschen Rampen-Action, alles mal erledigt. Toni will so, also geht dann Richtung Ring. Toni Storm will hier auf die Ringstufen einen Piledriver geben. Mariah flüchtet. Entsprechend, es gibt so einen Draping DDT von den Barrikaden auf den Boden, also auch wieder von Toni Storm ausgeführt. Dann soll es hier eine Hip-Attack geben gegen die Barrikade, die geht dann ins Leere. Und dann gibt es gleich mal hier den Storm Zero von Mariah auf die Ringstufen. Also versuchen hier Piledriver auf die Ringstufen. Da
und dann gibt es Blut.
Da haben wir bei der WWE Matches gesehen, die sozusagen hier beendet waren. Hier nicht. Also Toni Storm.
Ich habe sowas noch nicht gesehen, ne?
Ja, die hat hier.
Das war Brain Dead.
Ich glaube, es war, also ich nehme mal an, es war hier kein Hardway-Blut, aber es war, wenn sozusagen hier gebladet war, dann war hier sehr großzügig.
Das war gebladet, also es ist nachgelaufen. Wir haben auch
ja, gedacht,
das kann nicht sein, weil es ist nachgelaufen.
Die ganze also das Zeit. das war so ein bisschen die weibliche Version von Abdullah the Butcher und Terry Funk aus den 70ern dann im Endeffekt. Es gibt von Tony, also Tony ist dann im Tree of Woe, reicht aber nicht, wird noch ein Stuhl davor hintrapiert und gibt's von Mariah auch mal eine Hip Attack. Also auch hier mal Two Count, es gibt einen Snap German Suplex von Tony, den wieder zurückkommt. Und dann,
das war ja, geil.
Dann holt sich Tony hier mal einen Eimer, einen Kübel, wie wir hier in Österreich sagen. Sagen wir, okay, was ist hier drin? Ja, wahrscheinlich irgendwie Reißzwecken, sonst was. Nein, es war ein Champagner-Eimer, also so ein gekühlter Eimer, und da drin war aber keine Eiswürfel, also war schon eine Champagnerflasche drin, aber die war sozusagen hier im zerbrochenen Glas eingebettet. Und ja, für die Freunde der 80er Jahre Martial Arts Filme, was kennen wir natürlich?
Karate Tiger 3.
Karate Tiger 3, genau. Ich kenne es auch noch von Hot Shots 2, sozusagen die Persiflage.
Gummibären.
Nein, die beginnen sich mal beide hier die Fäuste zu tapen, sozusagen mit Klebeband nach außen.
Darf ich da kurz was sagen?
Ja, bitte.
Weil da nehme ich das Riesenkompliment an die beiden. Tony Storms Blick in dem Moment war voller Hass Richtung Mariah. Mariah hat halt sich auch das umgebunden, hat aber immer wieder zu Tony geguckt. Du hast halt gesehen, wie die halt so, wie man sagen, sie war halt unsicherer. Sie war wirklich von so, eigentlich will die das nicht, aber ich muss das jetzt machen. Und dieser Kontrast in der Mimik, da hat sich ja durchs Finish am Ende gezogen, dass Mariah immer mehr gebrochen wurde quasi und Tony Storm aber einfach komplett Badass war. Also die wollte auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Und dann von wegen gesagt, nee, komm, mach rum. Und dann alles klar, ich mach auch drum.
Genau, also es gibt mal hier die getapten Glassplitterfäuste. Tony bringt hier auch den ersten Punch durch, also sozusagen hier gegen Marias Oberkörper, streut dann auch die Glassplitter aus. Und ja, hier ist nicht die Frage, was Hardway Blut oder nicht, weil Tony nimmt sich so ein Stück von der zerbrochenen Flasche und fährt Mariah mal schön damit so ein bisschen über die Stirn. Das heißt, wir haben mittlerweile zwei blonde, blutende Zombies.
Ja.
Und weil es natürlich nicht nur im Gesicht bleiben soll, also auch einer der grausamsten Spots, den ich da so
gesehen habe. Oh Leute, der war fies.
Ja, also zerbrochene Flasche. Und Mariah verpasst hier Tony Storm einen Low Blow mit der zerbrochenen Flasche. Das heißt, das Blut gibt's jetzt am Kopf und auch so im Bereich, wo du eigentlich normalerweise nicht bluten möchtest. Ja, es gibt so einen Handstand Hurricane Runner ins Glas hinein. Mariah beißt zwischendurch noch ein bisschen so schön in die blutende Wunde hinein. Es gibt einen Mayday in die Glassplitter mit einem Kickout. Es gibt einen Storm Zero in die Glassplitter mit einem Kickout. Und dann, also wir hatten jetzt Elektroschocker, wir hatten Stühle, wir hatten Tische, wir hatten Glas. Zwischendurch hatte man noch eine Kette von Mariah May. Aber Tony Storm geht nach draußen. Tony Storm hat hier was dabei. Und was ist es? Es ist hier natürlich der Schuh,
mit dem sie kaputt gehauen wurde.
Mit dem sie sozusagen hier nach dem Continental Classic attackiert wurde, also der blutige Schuh. Und der Schuh ist in diesem Moment, in diesem Match auch die gefährlichste Waffe in der ganzen Arena. Ja, also Tony Storm holt sich hier den Schuh, Mariah flüchtet in Panik. Tony, es gibt einen, draußen liegt noch sozusagen hier vom Entrance der Women's Title rum.
Und den hast du aber drauf gescheppert, ne?
Dann gibt's es und dann gibt's hier so, also wir haben jetzt gesehen zuletzt auch hier Cody Rhodes und Rock, wie er hier mit dem Weight Belt verprügelt wurde. Also das hat hier Tony Storm mit dem Gürtel gemacht und so ein Wrestling Gürtel, der hat ja normalerweise schon ein paar Kilogramm, also
4 Kilo
Metall drauf
ungefähr.
Genau, also es gibt hier mal ordentlich Prügel mit dem Women's Title. Ja, Mariah battelt ein bisschen. Es gibt kann sich aber sozusagen hier vor der Schuhattacke noch retten. Es gibt einen Mayday auf der Rampe, auch für einen sehr, sehr knappen Account. Mariah hat sich hier den Schuh mittlerweile geholt. Tony blockt ihn. Es gibt nochmal einen Headbutt, weil, hey, mehr Blut, was soll's. Und ja, es gibt letztlich hier Tony Storm, die sich hier rächt, die mit dem Schuh zuschlägt.
Mariah noch vorher bettelt.
Genau. Auf der Rampe steht auch ein Tisch, eben auch hier mit Hollywood Ending drauf. Ja, Grafik drauf. Und was passiert? Es gibt hier natürlich sehr schöne Gerechtigkeit. Es gibt den Storm Zero durch den Tisch auf die Rampe. Ja, eine erschöpfte Tony Storm liegt sozusagen ja, fast liebevoll auf Mariah May drauf. Es gibt den 3-Count. Blende, the end.
Besser kannst du es nicht machen.
Ganz großes Kino.
Also besser kannst du es nicht machen. Sei es halt erzählerisch, auch jetzt wieder, der Schuh, der wurde vor so und so vielen Monaten halt eingesetzt. Und trotzdem, es macht halt alles Sinn. Alles ist, hat eine Logik. Und dann haben die beiden dieses unfassbar brutale Match abgerissen. Und normalerweise bei brutalen Matches sag ich mal so, ja, ich weiß, ist Geschmackssache. Manche werden zu viel finden. Ich kann es mir bei dem Match nicht vorstellen, weil einfach die Geschichte so stark ist und das halt fast schon da sein musste. Also wäre es nicht da gewesen, wäre das auch wahrscheinlich okay gewesen. Aber es machte halt storytechnisch Sinn, diese Brutalität einzuführen. Und was beide abgeliefert haben, ich kann es nur noch mal sagen, das war, die haben eine Geschichte geschrieben. Das war ein Klassiker. Diese Story, das ist eine für die Geschichte. Das ist ganz groß. Wir haben zwei absolute Superstars als Frauen und es war der perfekte Abschluss. Und Perfektion gibt's selten für mich. Für mich war es perfekt. Außer eine Sache, und die nehme ich vorweg. Das Ding hätte der Main Event sein müssen. Wenn der Pay-Per-View mit The End beendet wäre, wäre ich super happy gewesen.
Wenn du das quasi so unter der Prämisse, hatten wir ja schon öfter, das ist hier das Lights-Out-Match und deswegen gibt es am Ende das Lights-Out-Hollywood.
Nee, auch so, das hätte der Main-Event.
Hätte,
muss ich kurz sagen, die haben es verdient. Die hätten es verdient,
nein, absolut,
den
ja.
Main-Event zu haben. Weil das Ding war zu gut, die Story war zu gut, die Leute waren richtig heiß da drauf. Das Ding, es gab zwei Matches, die Main-Event verdient gehabt hätten, meiner Meinung nach. Das Ding war für mich Nummer eins. Also ich habe anschließend nur gedacht, nach dem Pay-Per-View, das wäre der perfekte Pay-Per-View-Abschluss gewesen.
Was mich nur interessieren würde, ich weiß nicht, ob ich so jemanden finde, jetzt sprechen wir natürlich darüber, wir haben das Ding ja verfolgt. Also wir haben alle Matches gesehen, wir haben eigentlich alle Interviewsegmente, alle Angles, alles gesehen. Jetzt denke ich mir, wenn hier irgendjemand, jetzt ist das Zeug ja neu auf Amazon Prime, wenn jetzt irgendein alter Wrestling-Fan daherkommt und der denkt sich, hey, habe ich ein bisschen was du gehört, AEW kriege ich hier mit Mausklick, ja, irgendwie 20 Minuten oder 20 Dollar oder 40 Dollar kriege ich das Ding, gucke ich mir doch mal an. Und wenn du hier sozusagen kontextlos dieses Match präsentiert kriegst, würde mich auch die Meinung interessieren, aber sozusagen hier als Gesamtkunstwerk und Gesamtstoryline. Absolut fantastisch. Und
zwei Daumen nach oben, alles nach oben. Jetzt mal, ich geh mal aus dir raus, sag mal einfach von mir, ey, das 8 Bananen, das war das Beste, was ich ever gesehen habe oder so. Das war fantastisch.
Ja, absolut. Also es war wahrscheinlich das, ich weiß nicht, ob es das Beste, es war natürlich jetzt hier nicht der technische Leckerbissen, aber es war tatsächlich hier wahrscheinlich die am besten Geschichte, besten erzählte Langzeitgeschichte, die AEW bisher hatte. Also die hatten ein paar epische Geschichten. Sie hatten natürlich, es gibt diese von Anfang an laufende Storyline natürlich hier mit der Elite, aber sozusagen hier als Storyline mit Match, mit Anfang, mit Ende, war das hier das beste Ding, was die hier bisher abgeliefert haben. Und jetzt würdest du normalerweise sagen,
also, das nächste Match hat es richtig schwer.
Genau, also sozusagen das nächste Match hat es richtig schwer, da wäre es mal besser gewesen, man hätte hier irgendwie das Tag Team Match angebracht. Aber das kannst du halt, also du hast natürlich, ja, zwei Leute, die auch noch entsprechende Matches hatten, beziehungsweise vier Leute, die du in so eine Position reinwerfen kannst. Ja, für zwei davon hat man sich entschieden, nämlich es ging hier um den bereits angesprochenen International Title, und zwar hier Konosuke Takeshita, der Champion, gegen Kenny Omega.
Der mit seinem blöden Theme-Song rauskam.
Boah, da haben wir uns aufgeregt auf der Couch. Aber ich habe es das letzte Mal gesagt, das ist der epische Pay-Per-View-Big-Match-Theme-Song.
Ja, aber der nicht diesen Impact bei den Fans hat. Das ist mein Problem dabei. Du merkst das auch bei seinen Entrance. Komm mal die Musik aus, hast auch richtig die Chance noch gehört. Aber halt bei der Musik nicht. Das ist halt keine Musik für den Pop. Ich kann es verstehen, ich finde es halt nur schade. Sah aber auch traurig, dass der andere Theme-Song nicht war. Aber egal, da sind zwei Könner rausgekommen, wo eigentlich jeder vorher sagte oder wusste, das Ding wird richtig gut. Und 28 Minuten 30 sehe ich gerade. Das Ding war richtig gut. Da gibt es nichts zu meckern. Und du wirst jetzt sehr, sehr viele Moves aufzählen, aber dramaturgisch, wrestlerisch.
Ja, also ich gehe gerade hier so meine Moves Aufzeichnungen durch. Im Prinzip, ich glaube, so die wichtigsten Geschichten, die man so erzählen kann, das war natürlich Don Callis war mit dabei, der war auch mit am Ring, war auch sozusagen hier am Kommentar, und ja, der ist auf jeden Fall hier, hat mehrfach eingegriffen, das kann man schon mal sagen, und es ging natürlich sehr, sehr stark, also Kenny Omega hat ja entsprechend hier auch, ja, war jetzt natürlich nicht das erste Match nach seiner schweren Krankheit und Verletzung, aber war halt natürlich jetzt eins der ersten ganz großen Matches. Und da hat er natürlich entsprechend gerade diese Attacken gegen den Bauch, gegen den Unterleib, die hat er natürlich entsprechend, ja, gut verkauft auch. Also das war natürlich ein ganz, ganz großer Teil des Matches. Und da hat natürlich jetzt auch ein Don Callis als sein ehemaliger Mentor hat da natürlich sehr, sehr viel beitragen können, weil er hat das natürlich entsprechend gut im Kommentar verkauft und gesagt, ja, da kann dieses passieren, da kann jenes passieren. Ich habe die medizinischen Unterlagen bekommen, ich weiß ganz genau, was da los war. Da ging es bis so weit, dass man irgendwie gesagt hat, da hat man halt irgendwie 60 Zentimeter vom Darm entfernt und das ist genau der Teil, der aber dafür da ist, dass hier sozusagen, ja, Nährstoffe vom Körper gut aufgenommen werden. Also man ist da schon fast ein bisschen in die Biologievorlesung auch abgedriftet. Das heißt, auch der Kommentar entsprechend gut gewesen. Und ja, ich meine, es ging einerseits sehr, sehr stark sozusagen hier gegen den Körper von Kenny Omega und es ging auf der anderen Seite aber natürlich auch einen Kenny Omega, der halt einfach nicht aufgibt und der halt einfach hier den Kenny Omega macht.
Ja, er macht ein bisschen für mich den Bret Hart. Das habe ich so total an so ein Bret Hart-Match erinnert, wo der verletzt in ein Match reinging.
Ja, oder genau.
Angeschlagen.
Das auch, ja.
Und Takeshita war halt super dominant. So würde ich sagen, in der ersten Hälfte definitiv die Dominanz pur, der halt immer wieder genau diese Stelle bearbeitet hat. Und Kenny hat halt die Story erzählt, dass er halt eben niemals aufgibt, dass er sich zurückkämpft und aber immer wenn er gerade dabei war, zurückzukämpfen, dann wurde er von Takeshita niedergehauen oder halt Don Callis hat es mal ausgenutzt, hat auch mal draufgehauen. Und das hat sehr gut funktioniert. Aber irgendwann hast du halt gemerkt, okay, Kenny Omega kommt immer besser zurück. Die Momente oder die Sequenzen, wo er am Drücker war, wurden halt länger. Anstatt ein Move wurde es dann mal zwei, dann drei, vier. Und dieser langsame Weg hat mir richtig, richtig gut gefallen. Vor allen Dingen, weil das Match, es begann oder es war eigentlich in den ersten Drittel ziemlich langsam, war aber nicht verkehrt, weil es wurde peu à peu, nicht auf einmal Knopfdruck, wie man es oft bei AEW hat, so bumm, auf einmal geht's voll los, sondern so peu à peu wurde es halt immer schneller, 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 schneller. Und das fand ich richtig gut.
Genau, man hat auch nicht alles Pulver sofort verschossen, also zum Beispiel hier Takeshita holt sich einen Tisch vom unterm Ring, stellt den auch draußen mal aus, du denkst halt normalerweise, okay, in spätestens 3 Minuten knallt da irgendeiner durch.
Ja.
Ist jetzt in dem Fall so nicht passiert. Der Tisch hat erst viel, viel später eine Rolle gespielt. Und zwar nicht so, wie man es erwarten würde, sondern irgendwann der Omega blockt sozusagen draußen den Suplex im Zuge dessen oder wirft dann auch den Tisch um, damit er hier jetzt nicht selber durchgeht. Und ja, der Takeshita stellt den Tisch wieder auf, aber sozusagen hier seitlich, also auf der Kante und wirft halt Omega wirklich hier mit dem Bauch voran drauf. Also auch ein ganz, ganz fieser Bump. Aber erzählt natürlich auch die Geschichte, also der Tisch kam zum Einsatz und erzählt natürlich genau die Geschichte, ja, hier nochmal voll auf die operierte Verletzung draufgeknallt.
Ja, hat Kenny auch gut verkauft. Und man hat es ja auch immer weitergezogen, weil es ist ja auch logisch, dahin zu gehen, nicht nur, weil er halt da geschwächt ist, sondern zum anderen, weil er den One-Winged Angel, das geht halt über den Bauch, ne?
Genau, also
gab's kannst halt nicht immer ansetzen. Er schafft es halt auch nicht, beispielsweise im Matchverlauf dann. Muss ihn abbrechen, den Ansatz.
Genau, richtig. Und das, ja, also das war dann so ging dann schon sehr in sozusagen, ja, ins epische New Japan Strong Style Match, also mit sehr, sehr vielen starken Moves, sehr vielen Finishern, sehr, sehr vielen Nearfalls. Also ging dann eigentlich los, so Kenny mit einem Running Knee Strike, war mal ein, ja, solider Two Count. Takeshita kommt zurück mit einer Blue Thunder Bomb, das war schon ein sehr, sehr knapper Two Count. Dann auch Takeshita, also Kenny ist am Top Rope, es gibt einen Clothesline, Takeshita fliegt sozusagen rückwärts hier mit dem Kopf auf den Apron, also das hat auch sehr, sehr, ja, richtig wild ausgesehen. Es gibt dann eine Springboard Powerbomb gegen Takeshita, auch mit einem knappen Fast Jump Three Count, es gibt den V-Trigger und hier, eben wie du angesagt hast, er will den One-Winged Angel zeigen und bricht aber dann sozusagen hier zusammen, also sozusagen hier die Core Strength ist dann nicht mehr da. Kenny versucht dann noch einen Tombstone. Takeshita kontert. Gibt zwei Tombstones sogar, wo er nochmal hochzieht. Also auch da fast schon Three Count. Dann gibt's dieses Power Drive Knee von Takeshita. Fast ein Three Count, zweites Power Drive Knee und dann hier ein bisschen der Trope von New Japan im Moment auch Kick Out bei 1. Das heißt, da
gab's einen Pop.
Die Halle entsprechend über. Es soll hier das Raging Fire geben von Takeshita, da gibt es dann das Konto einen Ripcord Knee, auch mit dem neuen Piledriver, auch wieder sehr knapp. Und ja, Omega mehrere von seinen Knee Strikes, soll den V-Trigger geben, der wird allerdings abgefangen. Dann gibt's halt einfach einen Poison Runner, wenn's von vorne nicht geht, dann versuchen wir halt von hinten. V-Trigger, aber jetzt hier wieder Don Callis am Ring, der hält Cash da fest, damit er sozusagen hier nicht getroffen werden kann. One-Winged Angel, Raging Fire, Kick-Out und dann aber hier nicht der dominante Finisher, sondern Omega gewinnt. Aber er gewinnt im Prinzip mit einem Crucifix-Pin, also sozusagen mit einem geschickten Technik-Move. Nichtsdestotrotz, 3-Count, neuer Champion hier, Kenny Omega, wird sich auch bei Dynamite nächste Woche äußern. Also das ist sozusagen ein Promo von ihm schon angekündigt und ja, wird natürlich spannend werden, wo es jetzt hier auch für den Kenny Omega hingeht. Wir haben ja schon gesagt, International Title natürlich auch so ein bisschen Japan, Mexiko, also ich weiß gar nicht, wann und ob der zuletzt auch mal bei CMLL war. Würde ich mir aber auch mal angucken in dem Umfeld. Also ein Kenny Omega, den du ein bisschen um die Welt schickst, nehme ich.
Ja, oder einen, der auch da bleibt. Also ich nehme momentan alles. Von Takeshita erstmal Hut ab. Der hat nämlich auch abgerissen, wie immer. Also das ist Wahnsinn, der Typ. Ich fand auch das Finish richtig gut, dass man es halt eben nicht so klar gemacht hat und so nach Plan, sondern einfach ja so ein bisschen die Cleverness und auch ein bisschen Glück dabei, gehört halt auch dazu, weil es passt halt für mich dazu, dass man sagt, okay, ich schwäche Takeshi da nicht, zeitgleich hast du halt Kenny aufgebaut, dass er sich gegen die Schmerzen durchgesetzt hat, gegen Takeshi, der halt diese Wahnsinnskraft hat und gegen Don Callis halt immer wieder eingegriffen hat. Und das war ein rundes Ding. Und das war einfach richtig, richtig, richtig gut. Und in dem Punkt vom Abend, also ich nehme erstmal vorweg hier, 2 Daumen wieder nach oben. An dem Punkt des Abends hat Sarah noch gesagt, so, ich überlege gerade, was Match of the Night wird. Oh, da kommt ja noch was.
Übrigens hier Omega bisher nur bei AAA angetreten. Das heißt, CMLL wäre eh mal Zeit. Also so ein Omega Mystico oder Werner oder sowas nehme ich schon mit. Kann man schon mal machen. Nein, also bin ich sehr gespannt. Und ja, auch von mir natürlich die 2 Daumen nach oben. Aber ja, bisschen was hat man ja noch.
Geisteskrank. Will Ospreay, Kyle Fletcher. Auch wieder eine Story, die lang geht. Die jetzt ihren Abschluss gefunden hat. Würde ich einfach so deuten. Weil es war halt einfach aus, so. Ja. Und es war auch eigentlich so, dass ja jeder diesen Abschluss wollte. Man hat doch gemerkt, als Fan merkst du ja, das ist nicht zu Ende erzählt. Die brauchten diese letzte Schlacht. Und dann kriegen sie halt ein Käfigmatch.
Käfigschlacht.
Der im Übrigen sehr hoch ist. Also der Käfig ist ein bisschen anders als beim anderen Promotions.
Ja, das ist halt, ja, also wir haben's ja gesehen. Adam Copeland hat sich ja hier zuletzt das Bein gebrochen beim Sprung von diesem Käfig. Ich glaube, Cody Rhodes hat ja damals vor Jahren sozusagen den Moonsault gezeigt von diesem Käfig, hat sich dann, glaube ich, auch verletzt dabei. Also, ja.
Passieren.
Aber man hat den Käfig schon mal zu Beginn sehr, sehr, für einen sehr, sehr guten Shot genutzt, denn boah, sozusagen Alter. Hier beide klettern sozusagen hier oben auf den Käfig aus und du hast hier wirklich so den epischen Standoff. Jeder steht sozusagen auf einer gegenüberliegenden Ecke vom Käfig hier in, ich weiß es nicht, 4 Meter, 5 Metern Höhe.
Das ist wahr.
Und es gibt mal den Stare-Down. Also das, ich so gehen wir mal rein in das Match.
Also es war alles daran cool beim Stare-Down, weil halt auch, als die Fans Ospreay rufen, Fletcher hält sich die Ohren zu, will das halt gar nicht wahrhaben. Aber auch umgekehrt, Will Ospreay, der halt sonst ja das Publikum beim Entrance animiert, das Ospreay zu rufen, hat halt einfach nur halt die Arme gehoben, gar nicht dieses Impulsive, sondern halt, man hat den Gegner nicht aus den Augen gelassen. Und dann beide klettern runter in den Ring. Ich bin halt kein Fan davon, oder ich kann das nicht. Ich kann nicht 1000 Moves mir aufschreiben und merken. Ich kann halt einfach nur meine Emotionen zeigen. Und ich bin der Commentator so gesehen bei uns. Du bist der Fachmann, der alles weiß und auch alles richtig sagt. Ich kann halt einfach nur sagen, das ist manchmal unmenschlich zu sehen, was die beiden drauf haben und vor allen Dingen, was für eine Chemie die haben. Also schon am Anfang, das ist halt im Käfig, diese Kleinigkeiten, die Ospreay einbaut, wenn er halt zwischen den Ringseil und dem Käfig ist und eigentlich standardmäßig, alles klar, ich gehe aufs Seil drauf und springe von da aufs ab und dann so, das geht von hier aus gar nicht. Dass du einfach diesen kleinen Moment nutzt, dann Fletcher aus für eine Aktion und dass du halt in der Story nochmal klar machst, wenn, ey, in diesem Käfig, ich muss anders kämpfen als sonst, weil jetzt auch beispielsweise, wenn Ospreay mit seinem, weiß nicht, ob das ein Move-Name ist, weicht da gerne mit diesem Überschlag aus.
Ja, dieser Handspring, genau, wo er sich sozusagen hier in die Seile reinkatapultiert und dann wieder zurückkommt.
Genau, knallt aber in dem Moment gegen den Käfig. Und diese Kleinigkeiten,
die mit den Fersen, so also sie haben es dann auch irgendwie erklärt, haben gesagt, ja, der ist sozusagen hier bei diesem Handspring mit den Fersen oder mit den Rückseiten von den Füßen ist er hier sozusagen gegen Stahl geknallt. Das hat ihm natürlich entsprechend wehgetan. Also die haben hier auch, sag ich mal, den Käfig als, wir hören jetzt immer wieder Hell in a Cell, oh, ist alles so gefährlich und der Käfig ist eine Waffe und bei der Elimination Chamber, ich meine, ja, wird natürlich entsprechend eingesetzt, aber die haben das halt hier sozusagen nicht nur als Waffe, sondern auch wirklich als Hindernis gegen ja, manche Dinge, die sie halt selbst machen oder vor allem Osprey hat das halt gemacht, sehr gut eingesetzt.
Ja, und dadurch hat sich auch die Art des Kampfes geändert, weil ich fand gerade anfangs war das eher eine, okay, wir reduzieren ein bisschen diese durchweg spektakulären Moves ein bisschen, weil das geht halt hier ein bisschen schwieriger, weil an den Seilen ist nicht so viel Platz und Co. Und stattdessen wurde es halt eher so ein, ich würde sagen, brutaler Infight, wo man halt eher versucht, dann den Käfig als Waffe zu nutzen. Aber es war halt deutlich härter als sonst.
Ja, absolut. Und vor allem, jetzt haben wir gesagt, die beiden, da haben wir schon Matches gesehen. Das ist natürlich immer sehr, sehr technisch, sehr athletisch, auch sehr, sehr hart. Und ja, das hat sich ja hier, ich glaube, so viel kann man sagen, das hat sich auch wirklich zu einer brutalen und auch blutigen Schlacht entwickelt. Also eigentlich so wie ein klassisches Cage-Match aus den 70ern oder so aus, Mid-South oder World Class oder auch Mid-Atlantic von früher, also noch sozusagen vor diesem blauen Comic-Käfig, der dann bei der WWF in den 80er Jahren jahrelang zum Einsatz kam. Und das ist auch so ein bisschen dieser Anspruch, glaube ich, den die beiden haben, wo sie halt sagen, also wir können jetzt nicht behaupten, dass wir die besten Wrestler der Welt sind, wenn wir sozusagen in jedem Umfeld immer nur das gleiche unser Match machen, sondern das ist jetzt ein Cage-Match, das ist ein brutaler Brawl, da geht's um was. Und drum machen wir halt jetzt hier mal eher so die Terry Funk Cactus Jack Geschichte draus.
Samt Bang Bang.
Samt Bang Bang, genau, das gab's auch noch.
Mick Foley hat's geteilt. Ja, es war vor allen Dingen halt, wie du halt richtig sagst, es wurde halt eine brutale und blutige Schlacht. Und nicht nur wrestlerisch, auch von der Art und Weise der Präsentation, weil Kyle Fletcher mag es anscheinend, Blut abzulecken.
Also das war ja wirklich sehr schön. Das war relativ, sagen wir mal, in den ersten Minuten, da ging es halt mal, das war nach diesem, wo er schon mal mit den Beinen reingeknallt ist, ging es für Osprey da sozusagen mal mit dem Gesicht zuerst in den Käfig. Und er kommt dann halt blutend wieder hoch. Und ja, Fletcher, der leckt hier tatsächlich das Blut vom Käfig ab, also von diesem Maschendrahtzaun. Und ja, es gibt dann natürlich, es geht schon ein bisschen hin und her, es gibt dann sogar einen, also es gibt natürlich schon noch diese Athletik. Es gibt zum Beispiel so einen Standing Sky Twister Press von Will Ospreay dann mal mitten im Match. Es gibt natürlich die entsprechenden Suplexes, es gibt das Chicken Nandos. Also du bekommst hier natürlich schon auch das Will Ospreay Programm, aber halt wirklich adaptiert sozusagen auch auf diese Umgebung und auf diesen Käfig.
Ja, definitiv. Und auch, um aus der Story zu kommen, Fletcher hat halt sehr gut diesen Psychopathen gespielt, der halt nicht nur sich überlegen fühlt, sondern eigentlich durchgedreht ist. Halt mit dem Blutablecken, das hat er ja mehrfach gemacht, auf verschiedene Art und Weisen. Und es war halt nicht nur diese Standardüberheblichkeit, sondern er hat fast schon diese Gewalt genossen. Er hat halt genossen, seinem Freund, der ihm quasi im Weg steht, halt richtig weh zu tun und Schmerzen zuzufügen. Und Osprey war halt derjenige, der halt auch immer wütender wurde, sich immer mehr reingebissen hat, aber dann auch selber fast schon auch diesen Twist hatte. Also ich fand, Will Osprey hatte schon ein bisschen was Psychopathisches irgendwann. Und dachte so, okay, was ist denn hier los? Weil er fing dann auch an, hier sich die ganze Zeit Blut rumzuwischen und sonst was. Das waren Kräftemessen auf Augenhöhe. Es war sehr ausgeglichen. Also es war nicht so, dass ich sagen würde, ja, hier Phase 1 war Fletcher überlegen, Tendenz ja, aber er war eigentlich nicht klar überlegen und so zog es sich halt durch und dadurch war es halt ein super spannendes Hin und Her. Wie du halt sagst, es erinnert dich an so ein klassisches Käfigmatch. Ich muss halt jetzt ein bisschen springen. Klassisch, es gibt eine Regel im Wrestling, wenn wir ein Käfigmatch machen, kommt irgendeiner rein.
Das ist tatsächlich, also das hat man bei AEW relativ lange ja nicht gemacht, aber jetzt hier Mark Davis, der eben zuletzt auch eine Rolle gespielt hat, also der Tag Team Partner von Kyle Fletcher, aber natürlich auch Freund von Ospreay, gegen den man jetzt wohl irgendwas in der Hand hat und der sagt sich halt jetzt irgendwann, offenbar ist auch schon egal, jetzt spiele ich halt mit. Also am Anfang wollte er nicht und jetzt ist halt so das willfährige Werkzeug von der Family. Ja, der kommt dann mit seiner Reisetasche angewackelt, holt hier einen Seitenschneider raus und ja, knackt hier sozusagen mal das Schloss, also via Kette und Schloss ist halt hier die Tür gesichert, öffnet dann die Tür, holt sich ein paar Stühle, wirft einmal die Tasche in den Ring und dann gab es aber nicht irgendwie so den 10-Minuten-Turn-One-Beatdown, den wir sonst vielleicht gesehen hätten, sondern, und das ging wirklich sehr, sehr schnell, muss ich sagen.
Und smooth.
Also ich habe wirklich dann zurückgespult, weil für mich war es irgendwie so, ja, Osprey liegt am Boden. Es gab nämlich zuvor, gab es eine Elevated Powerbomb und einen Brainbuster, jeweils für einen Two-Count. Und für mich war halt irgendwie, ja, Osprey ist jetzt mal ausgeschalten. Davis kommt halt hier rein und plötzlich steht da ein Typ und Davis will gerade reinkommen, der von innen die Tür zuhält und dann, ja, mit einem Running Kick Davis die Tür ins Gesicht knallt. Und ich dachte mir zuerst, warum knallt denn jetzt hier Fletcher ihm die Tür ins Gesicht, bis ich auch gemerkt habe, nein, das ist schon wieder Osprey. Also das ging so schnell und man hat auch sozusagen, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie eine Attacke gab, die wir nicht gesehen haben, aber Osprey war dann sozusagen hier da, hat dann mal wieder dazu gemacht, hat dann in dieser Tasche auch gekramt. Und ja, das fand ich ein bisschen spannend, weil mit so einem Ding ja zuletzt auch irgendwie einem Copeland rumgelaufen ist oder mit sowas ähnlichem zumindest. Aber es war hier der klassische, ja, Barbed Wired Baseballschläger, den hat er sich da rausgeholt und gibt sozusagen hier einen in den Bauch, einen in den Rücken, einmal auf die Stirn und dann gab es hier das von dir erwähnte, den blutigen Osprey mit Baseballschläger in der Hand, der hier das Bang Bang, das klassische Cactus Jack Bang Bang macht. Und dann auch wieder sehr schön, also der Stable der beiden, wo sie ja sozusagen hier in Japan gemeinsam auch drin waren, das war natürlich hier das von Will Osprey mitbegründete United Empire. Und was macht hier ein Kyle Fletcher? Der zieht hier das United Empire Armband raus, legt sich das an, macht hier auch so die Geste des United Empire Handzeichen. Ja, Osprey steigt ihm da nicht wirklich drauf ein, es gibt nur einen Mittelfinger. Dann gibt's aber sozusagen hier von Kyle Fletcher den Low Blow. Und was macht er dann? Dann nimmt er sich hier das Armband runter und wischt sich mal mit schön das Blut Mimik vom Gesicht.
Die Mimik dabei, er hat es ja fast genossen, dieses, oh, alles klar. Boah, das hat er so stark gemacht.
Und stopft dann natürlich das blutige Ding noch Osprey in den Mund.
Also. Ich meine, das macht man halt so, ne? Ja, aber diese Szene, das war halt wirklich so eine Szene, wo du sagst, oh, Urks. Aber es unterstreicht halt diese Rivalität, dass die halt komplett über die Grenzen hinausgingen. Also die Rivalität quasi zu weit ging. Und beide gehen halt zu weit. Und das ist halt für mich so ein Match gewesen, wo beide nicht nur rot gesehen haben, sondern einfach, wo mal kurz der Verstand ausging und halt diese Brutalität, diese Lust nach Rache gegenüber den anderen einfach zu stark war.
Genau, und dann dachte ich schon hier, also Fletcher hat dann zwar mal den Baseball-Bat, aber Osprey duckt sich drunter weg. Es gibt den Hidden Blade, es gibt den Stormbreaker. Und jetzt denkst du, okay, Match möglicherweise jetzt vorbei. Aber wir erinnern uns, also Davis hat zwar jetzt hier die Tür ins Gesicht bekommen, aber da wurde nicht neu abgesperrt. Das heißt, plötzlich ist hier Mark Davis da, der einen Safe macht, der Osprey in den Sleeper nimmt, der mittlerweile auch blutet, weil klar, der hat ja hier auch ein Ding ins Gesicht bekommen. Das heißt,
alle bluten.
Alle bluten. Dann wollen sie eigentlich hier ihren Finisher zeigen, den Schlag mich
durch. Ich weiß nicht, wie der heißt.
Ja, ich weiß es an und für sich schon.
Ich weiß allerdings, dass die Aktion unfassbar gut ausgeführt wurde. Weil sie kriegen ihn nicht durch. Stattdessen haut Osprey halt Fletcher weg und krabbelt dann quasi unter den Beinen von Davis durch.
Genau, er wirft dann Davis den Stuhl zu, es gibt einen European Uppercut, dann fliegt er halt wirklich sozusagen aus der Tür raus. Dann wird auch die Türe neu versperrt.
Wie großartig dieser Konter gemacht war. Einfach dieses,
ja,
seine Stärke ist halt eben von Schnelligkeit, alles klar, ich hau den einen um, dann der andere ist riesig, alles klar, ich gehe durch die Beine, ich bin klug, speise ihn den Stuhl zu, bumm. Super Abfolge. Also ich habe das mega gefeiert, diesen Moment.
Genau, und dann ja, Osprey klettert schon mal ein bisschen hier den Käfig hoch. Es gibt einen Oscutter, sozusagen gesprungen nach hinten vom Käfig. Dann wickelt er sich hier noch Stacheldraht um den Arm. Ja, Kyle klettert während des den Käfig hoch und natürlich, was liegt hier oben am Käfig rum? Hat wohl einer der Käfigbauer da oben vergessen.
Oh, das war
krass. Oder irgendjemand hat es dort oben hingelegt. Er holt sich hier einen Schraubenzieher, also den klassischen Don Callis Schraubenzieher, mit dem er auch sozusagen die Attacke auf Kenny Omega damals schon begonnen hat.
Nur mit einem Unterschied, wie er den eingesetzt hat. Normalerweise setzt du den, sagen wir einfach, das ist der Schraubenzieher, setzt du den so ein, dass halt eigentlich die Spitze nicht rausschaut. Weil ist ja Wrestling, man macht das ja nicht.
Okay,
in diesem Falle, also in diesem Falle hat sich mir echt ein bisschen der Magen umgedreht, weil er halt den Schraubenzieher wirklich wie einen Schraubenzieher gehalten. Und das ganze Metall vorne hing raus. Und er hat so zugeschlagen.
Ja, so hat dann, also ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Also das, dieser Schlag auf den Kopf, da war sozusagen hier die Klinge, wenn du willst, von dem Schraubenzieher, war hinter dem Kopf von Osprey. Also es hat relativ gut ausgesehen.
Es sah sehr gut aus.
Aber er hat halt mehr oder weniger, also das war halt vielleicht das Einzige, wo ich sage, das ist ein bisschen over the top gewesen, weil der hat den mehr oder weniger halt zwei oder dreimal abgestochen mit diesem Schraubenzieher.
Es war ein Tötungsversuch.
Es war, ja, und dann, also normalerweise hast du irgendwie eine Stichwunde und Organschäden. Das gab es jetzt in dem Fall zum Glück nicht. Ja, es, was es...
Es gab die Ringecke erstmal, da wurde...
Genau, da blieb er dann stecken hier in der Ringecke, genau. Dann gab es Osprey mit einem Roll-Up, wo er gleich mal versucht hat, hier den Styles-Clash zu zeigen.
Auf Reißzwecken.
Ja, die holt er dann erst.
Achso, die holt er dann erst.
Genau, die kamen später. Es gab dann noch einen Counter mit einem Brainbuster. Dann gab es noch mal einen zweiten Brainbuster auf den Stuhl, also von Kyle gegen Osprey jeweils, für einen sehr, sehr knappen Two-Count. Und dann holt er hier die, ja, fast schon klassische, obligatorische...
Natürlich.
Den schwarzen Sack mit Reißzwecken raus. Es soll hier einen Brainbuster geben. Es gibt sozusagen einen Reversal, es gibt einen Style Clash in die Thumbtacks
hinein. Hast du mal gesehen, wo Fletcher genau gelandet ist?
Ja.
Das war nämlich, also sagen
wir mal, da willst du keine Reißzwecken stecken.
Genau, der Bauch und Co. Aber wenn du halt Reißzwecken siehst, die in den Ding-Dongs hängen, das muss Aua gemacht haben.
Das.
Also mein lieber Schon. Also Sarah sicher. Hat auch nur so geguckt. So,
ja.
Und, naja.
Aber das ist so Story. Und diesen Mädchen, also jetzt kann ich mir vorstellen, wie wir geguckt haben.
Die haben nur so, oh, verdammt.
Ja, wahrscheinlich ähnlich wie vorhin beim Glas-Cheap-Shot mit der Champagnerflasche.
Aber da auch im Übrigen sehr passend, dass halt das von der Story her richtig erzählt wurde, weil Fletcher mit seinem Genuss an Gewalt wurde halt so viel Gewalt angetan, dass sich das Blatt richtig gewendet hat. Also es war so dieser Kipppunkt schon vorher, wo du schon gesehen hast, wo er gebettelt hat und Co. Dann versucht er durch einen Eingriff, aber das reicht auch nicht.
Also wir können zusammenfassend sagen, die Australier mögen gerne spitze Gegenstände im Genital. So ist wohl die...
Ja, wird ein bestimmt schönes T-Shirt-Motto.
Von den Tags wegkommen, genau. Jetzt
kann ich dich kurz was fragen?
Ja?
Wie ging es dir? Sarah war neben mir am Wibbern und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und die manchmal so fing so, oh nein, hoffentlich machen die es nicht. Ich meine so, was denn? Die waren noch nicht auf dem Käfig drauf. Und ich dachte so, oh, ja, so wie die gerade eskaliert, oh, war ja. Wie war das bei dir? Also ich hatte echt ein bisschen Bammel, was die da machen werden.
Na, ich habe also das war ja dann unmittelbar genau das Nächste, was passiert ist. Also ich habe jetzt nicht unbedingt gedacht, oh, die gehen jetzt rauf. Aber als sie dann, also Osprey will, glaube ich, einen Stormbreaker zeigen, aber Kyle klettert sozusagen hier in den Käfig hoch. Und Osprey klettert ihm nach, holt sich noch, hat sozusagen hier den Schraubenzieher zwischen den Zähnen. Ja, dann gibt es oben mal so ein bisschen eine Headbutt-Battle. Dann knallt er ihm hier den Schraubenzieher sozusagen in den Schädel rein. Also Osprey hier bei Kyle Fletcher. Und ja, dann habe ich schon gesehen, dass da jetzt irgendwas kommt und das war halt so, also ich hab's tatsächlich mir live angeschaut. Also das ist halt immer so, wenn du später guckst, du versuchst dann natürlich Spoiler zu vermeiden, aber ich sag mal, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert und irgendjemand sich wirklich verletzt, dann kriegst du das normalerweise mit. Das heißt, wenn du sowas nicht mitkriegst, dann weißt du ja, okay, da ist zumindest nichts ganz, also die leben noch. Ja, dann stehen die halt so oben, einer guckt zum Ring, also Osprey guckt sozusagen weg, Fletcher guckt in den Ring hinein und ja, das Ding ist halt, wie gesagt, irgendwas zwischen 4 und 5 Metern wahrscheinlich hoch.
Das war hoch, ja.
Und dann dachte ich mir nur so, so wie das jetzt aussieht, ist das eine Spanish Fly, aber die zwei werden doch jetzt nicht hier die Spanish Fly von da oben in den Ring mit
Reißzwecken. Ich hab auch zusammen gesagt, nein, das ist Ansatz von Spanish Fly, das machen
nein, die nicht. Also das kannst du nicht machen. Ich meine, wer macht sowas? Ja, Osprey und Kyle Fletcher machen sowas.
Und auch sauber.
So, naja, ich weiß nicht, ob es so sauber war. Also, oder ich gehe mal davon aus, Osprey hat sich schon absichtlich so gedreht, weil normalerweise würdest du bei Spanish Fly ja eher, sag ich mal, so am Oberkörper landen. Der hat sich aber in der Luft sozusagen oder im Fallen nochmal gedreht und ist eigentlich genau auf der Hüfte gelandet. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, Hüfte ist raus. Osprey ist jetzt mal ein halbes Jahr weg. Ja. Haben wir jetzt so nicht gehört, also ist dann natürlich schon sehr massiv gehumpelt nachher
Genau, aber es hieß, dass das Humpeln wohl eher von den Strapazen vom Match kam, aber
ja,
keine Andeutungen waren bislang, dass es eine Verletzung sei.
Und dann halt sehr schön, also Fletcher hier nochmal auf den Knien und dann lässt er halt wirklich alles raus. So.
Boah, war das gut.
I hate you, fuck you, you son of a bitch. Also haut hier alles.
Die Abfolge, ich habe es geliebt, dass halt so, du hast das Gesicht von Ospreay gesehen, der halt so gar kein Mitleid mehr hatte. Also da war halt nichts mehr von wegen Freundschaft. Und dann Fletcher wirklich mit diesem fuck you. Und genau in dem Moment, bumm, weg. Also das war wirklich das Abschlusswort, war einfach fuck you.
Genau, also dann gab es sozusagen, das Wort wurde ihm sprichwörtlich mit der Hidden Blade abgeschnitten. Und dann natürlich hier, also Ospreay, da ist dann auch Schluss mit lustig. Es gibt den Tiger Driver 93 und den klaren Pin und somit hier Will Ospreay. Ja, siegreich aus der Fehde rausgehumpelt, würde ich mal sagen. Und ja, ich glaube, auch hier muss es die zwei Daumen nach oben geben.
Aber ehrlich, ist eine dritte Hand, hätte ich auch die dritte hochgegeben. Aber ich bin keine nackte Kanone. Also zwei Daumen nach oben und das wäre auch das zweite Match, wo ich gesagt hätte, ey, das hätte auch ein Main Event sein können. Oder das hätte der Main Event sein müssen. Aber Platz 1 ist bei mir Tony Storm, Mariah May. Aber auch wäre das jetzt der Main Event gewesen, wäre das Abschluss gewesen, ich hätte gesagt, boah, was war das denn für ein Finale?
Ja, also großartig, du hättest wahrscheinlich,
großartig.
Du hättest wahrscheinlich mit diesen letzten drei Matches, hättest du eigentlich drei Pay-Per-View-Main-Events bespielen können.
Ja, also mal ganz ehrlich, jetzt, auch wenn wir das gleich im Fazit vielleicht sagen, da auf der Card sind für mich auf jeden Fall zwei Matches, die werden es vielleicht nicht, aber die sind eine Auswahl vom Match of the Year.
Ja, für mich.
Absolut. Also das musst du erstmal hinkriegen. Dann hast du zeitgleich auf der Card halt, naja, kommen wir gleich dazu. Aber das war halt bombastisch, das war mega.
Also vor allem
vor allen Dingen, du warst halt involviert emotional wie sonst was. Also die Court war am Ende ja fast schon erleichtert, und so, oh mein Gott, es ist vorbei, ich kann nicht mehr.
Aber du musst ja wirklich mal, also ich weiß ja, die Leute, vielleicht das ganz kurzes Zwischenfazit, bevor wir hier zum Main Event kommen.
Den es nicht gab.
Ich weiß ja, oder wir kriegen ja sehr viel Feedback auch, was ja sehr, sehr gut ankommt bei den Leuten, sind ja unsere Nostalgie-Reviews und wie war es denn damals, wie wir in den 90ern begonnen haben, Wrestling zu gucken. Und wenn ich mich zurück, und dann sagen wir natürlich, ja, früher und damals und WWF und die Charaktere und alles so bunt und so aufregend. Aber wenn ich jetzt mal beim ersten Match beginne, also wenn ich, weiß nicht, irgendwann in meiner Zeit das höchste der Gefühle, was wie man, das ist auch sehr hohes Niveau, aber das war halt selten und nicht sehr oft von der Frequenz her. Ich sag mal, das höchste der Gefühle, was wir irgendwie so bekommen haben, wie wir begonnen haben zum Wrestling gucken, das war so ein Bret Hart Shawn Michaels Match mal bei einer, weiß nicht, Survivor Series 92. So ein Shawn Michaels Marty Jannetty, dann vielleicht mal so ein 1-2-3-Kid Match, wo du dann schon ein Bret Hart Owen Hart natürlich, das waren halt so die Sachen, wo du sagst, boah, geilstes Wrestling ever. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest sowas vom Kaliber wie nur ein MJF gegen Hangman oder wenn es First Strickland gegen Ricochet damals bekommen, da hätten wir doch damals wahrscheinlich zwei Jahre lang drüber gesprochen, was das für ein legendäres, tolles Match war, also so wie wir halt dann wirklich über ein Bret Hart Owen Hart Match gesprochen haben.
Und wir hätten auch versucht, es nachzumachen, obwohl es verboten war.
Ja, das vielleicht auch. Also vielleicht nicht unbedingt die Spanish Fly vom Käfig. Aber jetzt musst du halt mal rechnen, also womit wir eigentlich aufgewachsen sind, vor allem jetzt hier in Deutschland mit dem Wrestling, das wir bekommen haben und wie selten es da eigentlich war, dass du dann so ein Kaliber von dem Match bekommst. Und jetzt hatten wir hier auf der Card 5, 6, 7 solche Matches fast. Da hat sich in der Qualität des Wrestlings schon ein bisschen was weiterentwickelt, würde ich sagen.
Ja, in der Athletik vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, Überleitung, merkst du es am Main Event, wo dann halt ein älterer Wrestler dabei ist, der alten Schule, das heißt nicht älter Wrestler, sondern ein Wrestler der alten Schule und ein Moxley, den ich auch eher als Wrestler der älteren Schule sehe. Und es ist, ich möchte nicht viel über den Main Event reden, wir werden zwar leider machen müssen, aber ich lasse dich reden, weil es war ein Main Event, auf den ich keinen Bock hatte, auf den die Crowd keinen Bock hatte, auf den die Fans vorher keinen Bock hatten. Es ist, die Moxley-Storyline will keiner mehr haben. Ich kann es auch nicht mehr ertragen. Ja, es kommt ein bisschen Rage, muss einfach sein. Ich kann es nicht mehr ertragen, Moxley-Matches aktuell zu sehen, weil die alle gleich sind. Die sind alle gleich. Die bestehen aus, ich hau jemanden und dann gehe ich im Kreis. Nein. Sag irgendwas von mir her, dann schlage ich wieder jemanden oder er macht einen Move, dann mache ich wieder einen Move, dann gehe ich wieder hin und her, laber irgendwas, bla 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 bla. Eigentlich ist der andere Gegner irgendwann besser. Dann greift irgendwann jemand ein. Dann schaffe ich es. Lauf mit dem Koffer weg. fertig, nächste Fehde. Mich nervt das tierisch. Und es hat halt, das Problem ist, Cope hat alles versucht, diese Story spannend zu erzählen, indem man gesagt hat, ich schalte den aus, eben, dass keiner eingreifen kann. Und natürlich lässt er einen überleben, so gesehen. Und es ist einfach klar, du weißt vorher schon, was passieren wird.
Genau, ja.
Und das ist einfach, ich finde es grundsätzlich langweilig, nervig. Das Match war langatmig. Du hattest solche fantastische Matches.
Das war
das halt. Das war das schlechteste Match auf der Card. Für mich. Ganz klar.
Das war halt wirklich das Problem, wo wir gesagt haben, also die Platzierung und das, was halt vorher kam, weil ich sag mal, auch ein, du hättest ja natürlich, aber das war halt nicht drin, weil du ja das Osprey-Fletcher-Match und so hattest. Du hättest doch genauso gut in einem Paralleluniversum sagen können, damit hier keiner eingreift, gibt's hier Moxley gegen Copeland im Käfig. Und dann hätten die beiden natürlich auch so eine Blutschlacht liefern können. Nur jetzt das Problem ist, jetzt hatten wir schon zwei Blutschlachten. Wir hatten drei wirklich fantastische Matches hintereinander. Und dann bringst du halt sozusagen die beiden, ja, Veteranen raus, die ja auch wirklich, was Ringpsychologie, was Matchdesign angeht, wirklich sehr, 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 sehr gut sind. Und also ich glaube, die waren wahrscheinlich auch nicht wirklich, ich glaube nicht, dass die jetzt groß Bock hatten zu sagen, wir wollen nach drei solchen Matches dann der Main Event sein. Aber die haben sich halt gesagt, okay, wir machen halt jetzt hier unser Ding. Also so, aber wie wir unser Match halt wresteln würden, so machen wir das.
Da muss ich einschreiten. Das ist natürlich ein riesen Nachteil. Aber Nummer zwei ist einfach, und das verstehe ich nicht, und das halte ich auch denen vor. Zwei Sachen. Nummer eins, das Ding ging 26 Minuten. Es ist einfach viel zu lang. Nummer zwei, du machst dann ein Match, wenn du schon weißt, vorher, okay, spektakulär ohne Ende, wir sind nicht so schnell, kein Problem. Dann mach es zumindest, dass es so kompetitiv, Augenhöhe, ein Schlagabtausch ist, hin und her, dass es halt wirklich so ein Hin und Her gibt. Die ersten 7-8 Minuten bestanden nur daraus, dass Moxley Cope gehauen hat. Der hat Cope kaputt gemacht. Cope hat kaum eine Aktion durchbringen können.
Naja,
und war fast nur auf dem Boden und nach jeder Aktion wurde halt ewig gewartet. Und du hast minutenlang, Sarah sagte irgendwann, ah, meinst du, Cope haut mal auch irgendwann zurück? Das ist ja stundenslangweilig. Ich dachte, ja, das ist unfassbar langweilig zu gucken. Weil es ist nichts passiert. Die ersten 6, 7, 8 Minuten ist nichts passiert von Wert.
Ja, und vor allem, es ging halt, also wir haben das natürlich auch im Omega-Match gesehen, also wirklich hier die Attacke auf einen Verletzten, auf eine verletzte Körperpartie. Und das hat ja auch Moxley im Vorfeld gesagt, so, du gehst hier im Rollstuhl nach Hause, ich werde das Genick brechen. Und es ging dann natürlich sehr stark, gingen diese Attacken auf den Nacken. Das Problem ist halt auch wieder hier, was habe ich vorher gesehen? Ich habe hier wirklich die sehr emotionalen, harten Attacken gesehen gegen Kenny Omega. Ich habe hier zweimal Blutschlacht gesehen. Natürlich ist das gefährlich, hier den Nacken von jemandem, der schon mal wegen Nackenverletzung die Karriere eigentlich beendet hat, zu attackieren. Aber das ist halt irgendwie so wie, ich habe gar keinen Vergleich. Ja, wenn ich halt dann irgendwann mit dem nach der Messerstecherei mit dem Plastikschwert ankomme. Also
ja, es fühlt sich halt nicht
das nach war der Schlacht halt, an. Also ich will das Match grundsätzlich nicht schlecht machen, aber mir ist es auch so gegangen. Erstens mal, ich war dann schon müde, es war schon knapp 6 Uhr oder 5 Uhr morgens. Das war halt so, okay, ich habe jetzt alles gesehen und ja, jetzt sehe ich auch noch das und ich habe eh ungefähr eine Idee, wo es hingehen wird. Wenn ich das Match isoliert als Match ansehen würde, würde ich sagen, das war ein solides, psychologisch geführtes Match zwischen zwei Veteranen. Mich hat so fast ein bisschen an sozusagen WWE-Stil, also WWE-Main-Event-Struktur erinnert. Aber das war halt an der Stelle mit dem, was sich vorher schon abgespielt hat, war es halt nicht das Bestmögliche, was ich halt gern
ja, es, gehabt es hätte
vor allem Main Event.
Es hat ein WWE Main Event erinnert, aber es fehlte die Emotion. Weil das hast du auch bei der Crowd gemerkt, das lag jetzt natürlich großteils an den Matches vorher, aber auch an sich, es war ja auch bei Dynamite oder bei Collision oder sonst was, es war ja zu merken, keiner hat Bock auf diese Story. Da ist auch kein, oh ja, hoffentlich macht oder hoffentlich gewinnt der oder hoffentlich verteidigt der. Das war halt nicht da. Und dann haben sie halt ein Match rausgemacht. Wenn ich es auch isoliert sehen würde, würde ich auch sagen, die ersten 7 Minuten waren stundenlangweilig. Danach, es wurde besser. Das muss man auch sagen. Der Rage kommt jetzt vor allen Dingen wegen der Anfangszeit. Schneide von diesem Match, und das haben wir leider zuletzt bei Moxley öfters gehabt, schneide mal bitte 10 Minuten ab Und zwar die ersten 10 Minuten. Komplett, die ersten 10 Minuten am Stück. Setzt sie dann ein und guckt dann das Match. Und dann wirst du sagen, ja, das ist vollkommen okay. Das ist jetzt nicht das herausragendste Match aller Zeiten, aber das ist so, ja, da ist eine Intensität dabei, das ist brutal, die geben sich hin und her, das ist okay. Nur halt, es sind 26 Minuten in einem Main-Event. Und das kannst du halt für mich dann nicht bringen. Und ab da, wie gesagt, die letzten 15, also beziehungsweise die zweite Hälfte, würde ich bei mir als unter absolut okay hinhauen. Gerade wie man es gebuckt hat, dann war zumindest Drama dabei, dass es mich persönlich dann nervt, ist was anderes, aber das war okay, das war voll okay.
Ja, sieh mal, das Match hatte ja schon so seine Momente. Also zum Beispiel, wir hatten hier Jim Ross am Kommentar, der auch schon mal, glaube ich, beim Tony Storm Match war, glaube ich, schon noch mit dabei. Also der hat ein paar Matches auch mitkommentiert wieder. Und da ist Moxley zum Beispiel auch zu ihm hingegangen und hat gesagt, ja, hier, da kannst du jetzt mal hier den Full-Circle-Moment von Copes Karriere. Aber ach, das haben sie noch ein bisschen erklärt. Also sozusagen, ja, Jim Ross hat ja damals einen sehr jungen Adam Copeland unter Vertrag genommen bei der damals noch WWF in den, weiß nicht, 97 herum war es, glaube ich, 96, 97. Und das war quasi so, und jetzt sitzt du hier wieder direkt am Ring, wenn ich, also du warst quasi beim Beginn seiner Karriere dabei und jetzt wirst du auch sehen, wie ich seine Karriere beende. Also das sind ja wieder Dinge, wo ich sage, das ist schon cool und es erzählt auch eine Geschichte in dem Match.
Genau, theoretisch ja. Also theoretisch bin ich komplett bei dir. Ich würde es auch super abfeiern, wenn Moxley nicht das jedes Match sagen würde. Also, ja, gut. Weißt du, ich meine, also er sagt ja jedes Mal in den Promos, von, du musst durchs Feuer gehen, du musst bereit sein zu sterben, du musst bereit sein, dein Leben im Ring zu lassen, du musst bereit sein, dass dass du trinkst und sonst was. Es ist halt einfach, dadurch, dass er es immer sagt, hat sich das halt so abgenutzt, dass so, wir haben es mitbekommen, dass er es gesagt hat, die Kommentatoren machen alles, um das umzusetzen und du denkst dann so, nee, das ist eh wieder ein Standardmatch, was du abliefern wirst und da wird auch nichts anderes sein. Und es war genauso.
Ja, das Problem ist halt langsam irgendwie, ich mag's mögen, aber ich glaube, man hatte irgendwie zu Beginn eine andere Idee, wo man mit der ganzen Story hin will. Und ich habe das Gefühl, es haben sich aber, das wissen wir halt sozusagen als Zuseher nicht. Ich habe das Gefühl, da hat sich im Hintergrund schon dreimal irgendwie massiv was an der Story geändert, was aber nicht kommuniziert wurde. Und jetzt ist man halt irgendwo in der Situation, weil ich kann mich erinnern, Moxley, der wollte doch zu Beginn nach diesem Turn, hat er gesagt, ich werde AEW niederreißen, ich werde es in meinem Sinne neu aufbauen und sozusagen die Jungen, die hier im Lockerroom rumtun, die nichts leisten wollen, ich zwinge euch jetzt quasi dazu, dass ihr euer Potenzial auslebt.
Ja, und das ist meine Company.
Das ist meine Company. Und wenn ihr mich wieder loswollt, dann muss hier irgendein Junger aufstehen und muss mir quasi das Ding mit Gewalt aus meinen kalten, toten Händen reißen. Und
dann kämpft er gegen Cope.
Und das ist halt genau die Geschichte, wo ich sage, warum war das nicht irgendwie Teil der Story? Ich hätte genau darauf angespielt, von wegen, er wollte mir auch lang dieses Match nicht geben. Und ich hätte es aber wirklich so gesagt, ich sage, nein, dir gebe ich's nicht, weil du hast eh schon alles erreicht. Du brauchst das nicht und du bist auch nicht der Typ, den ich suche. Ich will einen Jungen haben, der motiviert ist. Ich will keinen alten Mann haben, der noch irgendwie nach der letzten Glorie greift. Also wenn man das so irgendwie versucht hätte zu erzählen, dann wäre es vielleicht von der Story her auch spannender gewesen. So war es halt irgendwie, ja, Cope will es halt nochmal wissen und kriegt halt irgendwie sein
Match. Du hast FDA einmal ins Gesicht gehauen oder sonst was gemacht, deswegen gehe ich jetzt auf die Jagd nach dir. Das war die Story.
Ja, genau.
Und das ist halt einfach, es ist zu wenig. Beide haben sich wirklich reingekämpft
oder ins Match, muss man sagen. Oder dass ein Cope zumindest sagt, pass mal auf, das hätte ja auch gut gepasst. Das war ja genau nachdem hier Orange Cassidy und alles eben nicht geschafft haben, dass er sagt, so, die Jungen, die sind noch nicht so weit und wenn hier irgendjemand sozusagen das Terrorregime brechen will, dann braucht es halt jemanden, der sozusagen weiß, was Terror heißt und ich war ja hier früher mal und jetzt, dass ich weiß, wie ich
genau und muss. Ich trete für die Jungen ein, mache es so, aber vor allen Dingen
so das irgendwie,
Thema AEW, ursprünglich mein Thema, wenn das war, ey, wir zerstören AEW, wir bauen das von Grund auf neu auf. Und jetzt hast du Cope, der in seinen Promos auch keinmal gesagt hat, ich kämpfe für AEW. Oder einfach denkst, ja, ist ja schön, wenn das der Hauptfokus eigentlich von Stable war und das einfach jetzt mittlerweile komplett egal ist, während vorher Orange Cassidy noch so.
Darum sage ich ja, dieser Fokus hat sich gefühlt schon dreimal geändert und wir sind aber die Dummen, denen es niemand gesagt hat.
Ja, aber wir haben die ganze Zeit gesagt, ey, das Ding ist einfach zu Ende erzählt, hör auf. Kurz und knapp, ich möchte auch nicht, ja, es gab einen coolen Spot draußen, wenn man halt sagt, ich nehme die Matten weg, aber habe auch alles gesehen. Es war jetzt nichts Spektakuläres dabei.
Spektakulär
war für mich das Booking.
Ja, es gab zum Beispiel auch so Sachen, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Wir sehen irgendwann mal hier in der Skybox die Ops sitzen. Also hier Shibata, Hook und Samoa Joe. Ja, vielleicht sitzen die heute noch da. Ich habe keine Ahnung. Also warum ich die jetzt gesehen habe, dass sie da waren. Die haben sich halt einfach cool angeguckt und Hook hat dabei ein paar Chips eingeworfen. Aber die haben jetzt im Match zum Beispiel keine Rolle gespielt. Und das ist ja dieses klassische, ich weiß gar nicht, wie es heißt, nach irgendeinem Regisseur ist es benannt, wenn du quasi hier über dem Türrahmen die das Gewehr hängen zeigst, dann heißt das für den Zuschauer, das Gewehr ist da und wenn du das Gewehr nicht irgendwann einsetzt, dann ist der Zuschauer enttäuscht. Jetzt weiß ich, die Ops sind da, aber warum die da waren und warum ich die nie wieder gesehen habe, keine Ahnung. Das war einfach so ein
waren halt da.
Zwischending. Ja.
Was mir zumindest Wheeler Utah war mit Grund da. Er wurde ja von Cope quasi als einziger nicht abgefertigt.
Genau, weil den wollte er quasi umdrehen und wollte ihm sagen, schau mal hier, ich zeig dir Respekt, deine Leute zeigen dir keinen Respekt, komm, sei doch mein Freund und nicht
der
Freund.
Jeder wusste, was passiert. Jeder wusste, das hast du auf Kilometer. Genau.
Also was im Prinzip, wir haben ja eh schon lange darüber gesprochen, dass lange Zeit jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert ist, beziehungsweise halt sehr stark der Nacken attackiert wurde. Was passiert dann sozusagen, also wo ging es jetzt hier dann richtig los? Wo also auch ein bisschen Storyline-Elemente.
Musst du sehr weit vorspulen.
Ja, ich bin da schon ziemlich im letzten Drittel von meinen Notizen. Aber ja, Moxley schnappt sich irgendwie draußen. Genau, also erstmal, es gab dann, das war so ein bisschen die Einleitung, es gab dann im Ring einen Paradigm Shift. Das hat halt Cope irgendwie niemand gesagt, weil der ist einfach stehen geblieben. Also das war irgendwie. Das
sah nicht gut aus.
Der hat da einfach keinen Bump genommen. Der ist dann irgendwie so im aus der Hocke umgefallen. Ja, jedenfalls war aber ausreichend, dass Moxley hier rausgeht. Der holt sich hier zwei Stühle und will hier entsprechend eben das ein Concerto zeigen, also natürlich das, womit auch hier Cope ein paar seiner Compadres aus dem Spiel genommen hat.
Und lässt sich 4 Stunden Zeit.
Lässt sich 4 Stunden Zeit. Nach 3,5 Stunden kickt ihm Cope sozusagen hier einen Stuhl ins Gesicht. Es gibt eine Double Clothesline, beide liegen da und dann kommt hier ein Wheeler Utah rausgewackelt. Und jetzt sagst du hier natürlich, okay, die Fans sollen hier glauben, der wird jetzt hier Copeland helfen, weil der hat ihm Respekt gezeigt. Wir alle wussten natürlich, nein, macht er nicht. Das ist sozusagen hier das Stockholm-Syndrom-Opfer. Also anders, so weit in der Geschichte sind wir noch nicht, dass sich ein Wheeler Utah auflehnt. Das kriegen wir vielleicht irgendwann nochmal. Es gibt hier jedenfalls relativ, ja, auch ohne großen Tease, gibt es mal hier ein Poseikoni gegen Copeland. Dann Moxley hat dann natürlich hier den Koffer mit dem vermeintlichen Titel drin mit dabei. Holen sie hier den Koffer, wollen hier entsprechend Copeland attackieren. Wer kommt raus? Jay White, weil hat er angekündigt, mein Kumpel Copeland, ich habe da quasi, also du hast mich im Rücken, kann nichts passieren.
Aber ich komme erst raus, wenn alles hinüber ist.
Genau, ich komme erst dann raus, wenn schon fast vorbei ist, aber ich attackiere mal einen Wheeler Utah. Dann will hier wiederum Jay White mit dem Koffer schlagen. Der duckt sich weg. Natürlich, es kriegt hier mal Copeland den Koffer ins Gesicht. Wheeler exit left, Wheeler Utah und Jay White, die brawlen nach draußen. Ja. Nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen von den beiden. Referee kommt dann wieder zurück. Also genau, das vielleicht noch, das haben wir vergessen. Referee wurde ausgeschalten vorhin. Also der Mox, der hat einen Stuhl reingebracht. Das war halt jetzt noch am Beginn von der ganzen Szene, die wir erstellt haben. Referee will den Stuhl wieder raufhängen. Es gibt einen Roll-Up von Copeland. Moxley kickt aus und stößt quasi Copeland in den Referee. Der fliegt aus dem Ring raus. Dann war dieser Paradigm-Shift, dann kam diese ganze Wheeler Utah und Jay White-Episode. Jetzt kommt der Referee Groggy wieder zurück in den Ring.
Mit letzter Kraft.
Mit letzter Kraft, nachdem hier der Koffer ins Gesicht ging. 1, 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Kickout. Spear. Noch ein Spear. Cover. 1, 2. Typ mit Hoodie steht am Ring, zieht den Referee raus. Nimmt Hoodie runter. Wer ist es? Haben wir auch schon ein bisschen im Vorfeld spekuliert. Christian Cage.
Damit kann ich gut leben. Ich weiß, da gibt's viel Kritik. Allerdings fand ich, hat AEW bei dem Pay-Per-View eine Sache gemacht, auf die ich später eingehe. Das ist hier auf jeden Fall auch ein Ansatz. Du hattest ja Christian die ganze Zeit mit halt dem Vertrag, was halt sehr an Money in the Bank erinnert, weil es ist halt dasselbe. Und natürlich könnte man jetzt kritisieren, hey, warum wartet er nicht, bis halt Cope gewonnen hat und macht dann Cope fertig? Ich finde es dahingehend okay, weil das halt einfach zu Christian irgendwie passt, dass du halt auch erzählen kannst, er ist halt so ein Hass auf Cope, dass er ihn noch nicht mal diesen kleinen Sieg gönnen würde, sondern einfach, nein, wenn jemand den Titel holt, dann auf keinen Fall Cope, sondern er.
Er ist halt der Opportunist.
Genau, aber er ist ein Opportunist, der aber zeigt gleich so blind vor Eifersucht auf Cope ist. Und deswegen fand ich das halt vollkommen okay, dass man ihn dann so hat reinbucken lassen. Er ist dann auch reingegangen, hat wollte direkt halt pinnen.
Er hat einmal seinen Vertrag unterschrieben. Das ist ja sozusagen hier offenbar die Besonderheit. Also kommst du nicht mit deinem Koffer und sagst hier, da, einlösen, sondern du musst vorher noch tagesaktuell hier eine notariell beglaubigte Unterschrift leisten. Ja, Spear dann hier Copeland, es gibt halt wirklich einen sehr, sehr knappen Kickout ich habe hier mal 2,9 aufgeschrieben. Und dann gibt's einen Killswitch und dann denkst du schon so, okay, das ist interessant, also Cage, Christian holt sich hier den Titel offenbar, aber in allerletzter Sekunde natürlich hier Moxley rettet seinen Titel. Es gibt den Bulldog-Joke und dann
also beste Aktion von Christian.
Beste Aktion ever. Und da bin ich wirklich lachend um knapp vor 5 Uhr morgens vom PC gesessen. Oder vor meinen Monitoren gesessen, besser gesagt. Wo er sozusagen hier im Bulldog-Joke ist und noch mit der Hand den immer noch daliegenden Copeland betatscht und der Referee da sozusagen einen Two-Count
zählt. Aber das war klug.
Das war wirklich klug, ja. Also das wäre, also wenn er so den Titel gewonnen hätte, dann.
Das hätte sogar zu ihm gepasst.
Das hätte wirklich gut gepasst, Jan. Ja. Wird aber nichts. Christian Cage wird entsprechend ausgechoked mit dem Bulldog-Choke. Moxley gewinnt. Moxley rettet sozusagen hier seinen Titel, schnappt sich den Koffer raus durchs Publikum, durch die Crowd. Ja, und du denkst schon, okay, ja, Moxley verabschiedet sich, ist jetzt mit seinem Titel, mit seinem Gürtel, mit seinem Koffer weg. Ist schon sozusagen hier fast beim Ausgang, also jetzt in den Fans. Wer kommt ihm hier entgegen mit seinem Kaffeebecher? Es ist ein Prinz Nana, der ihm quasi hier mal wortreich klar macht, also jetzt hier neue Herausforderer, haben wir uns ja vorhin aufgeschrieben und gemerkt. Es war Strickland, der wird hier. Und ja, wir wissen ja, ich glaube am 6. April, nächster PPV ist im knappen Monat. Das heißt, das war ja auch tatsächlich nicht blöd und sehr gut gemacht, weil wir wissen im Prinzip am Ende vom Pay-Per-View schon, was der Main-Event vom nächsten Pay-Per-View sein wird, nämlich es war Strickland. Und während die beiden halt noch irgendwie diskutieren, siehst du plötzlich irgendwo so im Augenwinkel am rechten oberen Bildschirm irgendwas sich in den Fans bewegen. Und du siehst einen Swerve Strickland, der gerade hier auf so eine Absperrung neben den Sitzreihen auf einer Barrikade in diesem Stadion oder in dieser Arena klettert. Und es gibt mal schön einen Swerve Stomp von oben
aus 40 Metern
in die Menge rein. Ja, nicht ganz 40 Meter. Aber das war sozusagen hier das Ende oder zumindest mal der große Knaller am Ende, dass du hier direkt schon überleitest zum nächsten Pay-Per-View und halt zu Swerve, dass ich seinen Titel holen will.
Zurück. Genau. Und hier an der Stelle gibt's halt für mich auch das Lob. Also bei aller Kritik. Man hat hier mehrere Sachen gemacht, die ich sehr klug finde. Man hat mit Christian hattest du halt diesen Vertrag, der im Grunde genommen jetzt die ganze Zeit auch über diesen Titel hing. Dass du halt sagen kannst, okay, wenn ihn jetzt ein AEW-Guy holt, dann kann aber Christian direkt eincashen beispielsweise. Also diese Gefahr war da und man hat halt das abgeschlossen damit. Man hat diese Gefahr genommen, dass halt dieser Titel jetzt nicht mehr oder der Titelfight nicht mehr überschattet werden kann von etwas anderem, sondern das ist weg. Sondern es ist halt wirklich jetzt ganz clean. Die alte Garde mit Cope ist abgeschlossen. Das Thema ist abgeschlossen.
Da wird es jetzt mit ziemlich Sicherheit natürlich jetzt diese Feder geben, die sie ja eh schon länger machen wollte, wo Copes Verletzung dazwischen gekommen ist. Das heißt, wir werden jetzt mal hier Copeland gegen Christian bekommen.
Oder du machst gegen Jay White, geht auch. Und du sagst dann andererseits, dass da irgendwas mit Christian noch dabei ist. Du hast jetzt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall
kannst du viel machen, das stimmt, genau.
Du hast auf jeden Fall hier einen sauberen Abschluss gemacht. Und wichtig fand ich auch, das Letzte, was du gesehen hast beim Pay-Per-View, war halt Swerve. Damit ging der Pay-Per-View zu Ende und nicht halt mit dem Champion, sondern mit Swerve, der halt Nummer 1 ist und jeder auch will, dass er die Nummer 1 ist, muss man auch ehrlich sagen. Und dann kommen wir jetzt zum Fazit und dann nehme ich mich jetzt vorweg, weil ich finde, AEW hat halt bei dem Pay-Per-View etwas gemacht, was mir sehr viel Mut gibt für die nächsten Monate. Sie haben sehr viel abgeschlossen. Sehr viele Dinge beendet und zwar klar beendet und sauber beendet. Sie haben halt diese Swerve und Ricochet-Story sauber beendet. Jetzt ist ganz klar der Weg wieder frei für beide, für neue Fäden. Du hast Mariah May, Toni Storm sauber beendet. Du hast Kenny Omegas Comeback sauber beendet, dass er halt jetzt, okay, jetzt ist er wirklich da, jetzt hat er den Titel. Und du hast Will Ospreay und Kyle Fletcher sauber beendet. Und das gibt dir jetzt eigentlich so viele Möglichkeiten, dass du dich auf neue Fäden einlassen kannst, konzentrieren kannst. Zeitgleich haben sie halt andererseits kleinere Storylines oder andere Storylines schon angeteased oder schon mal eingebunden, von wegen, okay, das kann hier passieren, das kann da passieren. Bei Mercedes haben wir gesagt, okay, da ist doch noch jemand. In der Kickoff-Show, ja, Garcia und Adam Cole. Und so zieht man das halt weiter und das macht halt für mich Sinn. Das ist für mich erstmal von der Strategie her sehr klug, ein Pay-Per-View zu machen. Kommen wir aber jetzt zu der Bewertung und da darfst du zuerst.
Ja,
du. Nee, warte mal. Die Parole.
Die Parole, ja bitte.
Ich habe die Parole vergessen. Die Parole, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, es tut uns leid, es ist echt spät und wir sind beide, glaube ich, müde. Also ich bin müde. Zeigt es uns bitte, indem ihr halt bei uns auf YouTube geht, egal wo ihr es hört, bitte auf YouTube gehen, in die Kommentare reingehen. Natürlich ein Like da lassen, immer gut, Abo sowieso, aber das macht ihr ja eh. Aber in die Kommentare reinschreiben. Und zwar die Parole ist dieses Mal nicht ein Wort, was ihr alle reinschreibt oder eine Aussage, sondern meine Bitte ist, schreibt bitte euren aktuellen Lieblings-AEW-Wrestler rein. Das wäre die Parole.
Und werft ein paar Blut-Emojis dazu, wenn wir schon
dabei gibt es das? Seid.
Es gibt so einen Bluttropfen, so einen roten auf jeden Fall.
Dann mit einem Tropfen bitte.
Vor der Parole vielleicht ganz kurz noch, also im Scrum ist nicht wahnsinnig was passiert, aber wir haben jetzt über Swerve Strickland auch gesprochen haben. Also der hat sich in, ähnlich wie auch ein Cody Rhodes offenbar, der hat sich hier wohl im Match das Trommelfell gerissen.
Nee, ein Teilriss.
Ein Teilriss, ja, also irgendwas am Trommelfell ist nicht so, wie ein Trommelfell normalerweise sein sollte. Ja, hat ansonsten noch ein bisschen über einen möglichen zweiten Titelgewinn gesprochen, hat gesagt, das ist das erste Mal, dass hier zwei schwarze Wrestler um einen Number One Contender Shot gekämpft haben. Wir haben noch Big Boom AJ, auch wieder hier, es war Strickland Connection, hat gesagt, er ist bei AEW schon relativ tief involviert und er plant auch Musikprojekte, unter anderem mit Swerve Strickland. Und sowohl er als auch Big Justice und der Rizzler sind unter Vertrag bei AEW. Und zum Abschluss noch kurz, also Tony Khan hat einerseits gesagt, dass er war jetzt wieder auch stärker als sonst, weiß nicht, was das heißt, in den Kreativprozess involviert, ist halt sehr, sehr zufrieden. Also ich glaube doch, das war eine der besten Shows, die sie hatten und will sich halt auch, und da muss ich ihm halt bei dieser Show und diesen Matches recht geben, wenn er den Weg geht. Er hat gesagt, er möchte hier weiterhin große kreative Risiken eingehen, ohne dass er sich von anderen Promotions beeinflussen lässt. Also wenn wir da mehr vom Kaliber Tony Storm, Mariah May kriegen, sehr gerne. Hat noch ein bisschen, ist er gefragt worden zu den aktuellen Releases, hat er gesagt, ja, das ist alles Einzelfallbasis, also wenn es halt richtig für die Company und richtig für den Wrestler ist, dann ist das so. Ja, die frühen oder die ersten Zahlen, die es gibt zum Pay-Per-View, also auch mit Amazon Prime, da war er offenbar zufrieden. Und ja, einige Wrestler sind nach der Show, also er hat gesagt, banged up. Also jetzt ist, glaube ich, auch was ich gehört habe in den letzten Tagen, es ist niemand irgendwie schwer verletzt, aber es sind ein paar Leute ein bisschen angeschlagen. Das heißt, er muss jetzt auch mal irgendwie gucken wollen, wer überhaupt bis zu Dynamite soweit wieder fit ist, dass die auch im Ring stehen können. Ja, und er sieht natürlich auch durchaus Potenzial damit, mit Amazon mehr zusammenzuarbeiten. Und er sieht auch das Potenzial, das wird dich halt freuen, weil das war ja dein Wunsch oder wäre hier wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, dass man hier auch Frauenmatches mehr in den Main Event stellt.
Ja, wenn sie so eine gute Story haben. Nicht
wenn sie eine gute selber. Story haben, genau.
So, aber du kommst trotzdem nicht drum herum.
Du fängst Nein, an. Also ich mach's kurz und schmerzlos. Es war für mich einer der besten Pay-Per-Views. Also ich mach's, kann ein bisschen spannender machen und das Ganze ein bisschen ausführen. Also wenn ich hier durchgehe von vorn bis hinten, Adam Page, MJF, großartig. Mercedes Moné Watanabe, letztlich dann sehr gut. Swerve Strickland Ricochet, großartig. Okada Brody King, sehr solide. Ja, Tag Team Match war halt da. Tony Storm, Mariah May, alle Daumen nach oben. Kenny Omega, Takeshita, mindestens 3 Daumen nach oben. Osprey, Fletcher, alle Daumen nach oben. Und ja, der Main Event war halt der Main Event. Wenn ich ein Main Event so betrachte, es war dann noch eine ganz lustige Geschichte mit Christian Cage. Es war ein starkes Ende mit Swerve Strickland. Also wenn ich es nicht jetzt raushau, weiß ich nicht wann, dann gebe ich dem Ding von vorn bis hinten, wenn ich die Pre-Show-Matches auch noch mit reinnehme, gebe ich dem eine 7,5 von 8.
Okay. Mach ich es auch mal in der Reihe nach. Kick-off Show, kommt nicht in die Wertung, aber war echt gut. Hat wirklich Bock gemacht. Aber dann die Matches, ja, bin ich halt bei dir, ne? Adam Page, MJF, brutal gut. Fand ich super. Monet, Momo war echt gut. Swerve, Ricochet, super. Okada, Brody King fand ich gut. Hurt Syndicate, wie gesagt, ich fand's okay, aber für mich war es halt sogar gut,
also ich glaub,
weil ich halt eine Pause hatte.
Ich glaube, wenn wir hier noch Hurt Syndicate gegen die Murder Machines bekommen hätten und das wäre einfach so ein 10 Minuten Meat Match gewesen, wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber ja, ich mache dem Match jetzt keinen Vorwurf. Also das war, du konntest, wie du sagst, du konntest ein bisschen durchatmen, was essen, aufs Klo gehen, sonst was vielleicht, ja.
Ja, ich persönlich brauche auch bei einer Matchcard, ich glaube, wenn es die perfekte Matchcard für mich wäre, nicht 10 perfekte Matches, sondern es muss halt auch was dazwischen geben, wo ich mal durchatmen kann. Deswegen kann ich hiermit gut leben. Toni Storm und Mariah May nochmal, die haben Geschichte geschrieben, das war fantastisch. Das war für mich der Main Event der Herzen, des Blutes, der Emotionen, der Storyline, das war fantastisch. So, und dann kommt Kenny Omega, Takeshita, fantastisch. Dann kommt Ospreay, Fletcher, ja, fantastisch. Und dann kommt der Main Event. Ich habe vorhin gesagt, das war ein schlechtes Match für mich auf der Card. Das liegt halt an der Länge. Das Booking selber hat's halt rausgerissen. Es ist, landet bei mir halt so für, wenn ich den Daumen halten würde, so in etwa so knapp unter Mitte. Der Pay-Per-View war sehr, sehr nah daran, von mir eine 8 zu kriegen. Wäre der Main Event ein anderes Match gewesen, also nicht anderes Match, sondern Moxley Cope, sondern nicht anders platziert, sondern wirklich anderes Match, also dann wäre es wahrscheinlich eine 8 geworden. Bin ich ganz, ganz ehrlich, das war ein fantastischer Pay-Per-View. Es war für mich ein Kandidat für nicht nur bei AEW, sondern allgemein. Es ist ein Kandidat später am Ende des Jahres für Pay-Per-View des Jahres. Aber dem Main Event, weil es mich einfach so unfassbar abfuckt, weil es immer dasselbe ist, den, ich muss gravierend abziehen, weil es ist der Main Event. Und der Main Event ging 26 Minuten und es ist der Titel von AEW. Und Herrgott nochmal, das kannst du so nicht machen, auch wenn der Abschluss cool war. Gibt's einen Punkt Abzug, ich lande bei einer 7. Also 7 Bananen ist auch gut.
Sind wir im Schnitt bei 7,25, ich glaube, das ist okay.
Und damit kann man wirklich, wie gesagt, es war fantastisch. Also das, wenn Revolution, muss man eh sagen, die letzten Jahre waren es meistens die besten Pay-Per-Views des Jahres.
Also es war letztes Jahr zumindest in den jetzt Observer Awards für 24 ist Revolution auch, also mit dem, natürlich mit dem Sting Retirement Match im Main Event, ist es auch Show des Jahres gewesen.
Ja, und deswegen, also die liefern ab, also AEW kann eine Sache, Pay-Per-Views und Revolution war richtig stark. Ich hoffe jetzt nur, dass sie das weiterhalten. Und
ja, also man muss halt, ich nehme jetzt auch mal die letzte Collision aus, weil das war irgendwie so eine tote Sendung vor dem Pay-Per-View, weil es waren ja auch die letzten Collisions eigentlich sehr, sehr stark.
Ja.
Also ich hoffe auch, dass man diesen Schwung mitnimmt, dass man hier wirklich auch wieder starkes TV macht, weil man hat eben jetzt diese 4 Wochen. Das heißt, du hast in Wahrheit, sind es wahrscheinlich hier 8 Shows, mit denen du alles aufbauen kannst. Und wir haben es ja gesagt, man hat sehr viel Reset-Knopf quasi gedrückt, also Fäden auch wirklich beendet hier. Das heißt, du hast jetzt in Wahrheit auch 8 Sendungen und 4 Wochen, dass du eigentlich auch für deine großen Namen, die du sonst hast, was aufbaust. Jetzt gibt's hier auch wieder Gerüchte, dass die Young Bucks wohl bald auch wieder vor einer Rückkehr stehen. Die kannst du natürlich dann auch irgendwo noch reinstreuen in das ganze Thema. Also wird schon grundsätzlich was werden. Und
ja, du hast auch eine Sache geschafft, die für eine Company nicht selbstverständlich ist, weil das habe ich auch zu lange als Wrestling-Fan erlebt, du kennst es ja selber, dass du halt den Main-Event-Bereich oder bis in den Haupttitelbereich hast halt oft bei Companies über einen gewissen Zeitraum, dass du halt nur eigentlich 2 Kandidaten hast, die da reinpassen, wo du sagst, okay, das sind wirkliche Main-Eventer. Was wir jetzt mittlerweile haben, das ist brutal. Also du könntest halt jetzt genauso gut einen Adam Page in Main-Event stellen, um einen Titel und aufbauen. Das ist okay. Also der wäre absolut etabliert und könntest als Haupttitelträger auch raushauen. MJF genau dasselbe. Man surft genau dasselbe. Und dass du halt jetzt einfach, du hast wirklich in den letzten Monaten nach und nach, Will Ospreay auch im Übrigen, du hast nach und nach dich so breit aufgestellt in der Spitze, wie wir es noch nie hatten bei AEW. Und das macht mir halt Hoffnung. Stimmt,
wir haben noch dazu wahrscheinlich die aktuell beste Front Division, die wir hatten, also vor allem jetzt mit ja. Toni Storm, Mariah May und Mercedes sozusagen hier an der Spitze. Nein, und ich muss auch eins sagen, also vielleicht auch für alle, die uns jetzt so im Feed auf YouTube und so hören, die sagen, höre ich mir mal rein, weil AEW bin ich vielleicht ein bisschen raus, gebe dem Produkt durchaus eine Chance und ich glaube, wir sind halt in einer sehr, sehr guten Phase und weil auf der anderen Seite haben wir natürlich hier gerade die WrestleMania Season und Elimination Chamber natürlich auch mit dem John Cena Turn sehr stark gewesen und ich glaube, wir haben es jetzt wirklich im Moment eigentlich als Wrestling-Fans sehr schön.
Ja.
Weil ich habe eigentlich auf beiden Seiten gerade ein sehr gutes Produkt, wo ich mir aber, sage ich mal, da und dort was aussuchen kann. Also ich werde wahrscheinlich nie so eine blutige Frauenfehde bei der WWE sehen, wie ich es hier hatte. Da bekomme ich halt vielleicht dann wieder die coolen großen Stories wie einen John Cena Heel-Turn. Aber ich glaube, es ist so abschließend vielleicht als Meta-Fazit gerade, ist eine sehr, sehr gute Zeit, um Wrestling-Fan zu sein, weil es ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Ich meine, ich denke jetzt, eine Elimination Chamber war eine starke Show, aber es waren halt, was waren das? 4 Matches, 5 Matches, das Ding ging knappe 3 Stunden mit massig Video-Packages dahinter, das kannst du wahrscheinlich in 2 Stunden gut weggucken, hast aber auch ein cooles Wrestling-Produkt und auf der anderen Seite hast halt hier in 4 Stunden unglaublich gutes Wrestling. Das heißt, du bist als Fan eigentlich verwöhnt und es ist fast, wenn ich sage, weiß nicht, ich gucke gern richtig gute Dramen und richtig gute Horrorfilme. Gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich mag das eine nicht und das andere nicht oder das eine schon gerne. Aber wenn ich sage, ich stehe einfach auf gute Filme, dann kriege ich da im Sinne unseres Hollywood-Endings gerade von beiden Seiten sehr viel Gutes geboten.
Apropos Hollywood-Ending, wir hatten einen richtig guten Pay-Per-View. Lass einen Deckel drauf machen. Alle Daumen nach oben von mir. Lasst auch gerne einen Daumen da auf YouTube. Und das war's, ne? Wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft. 2 Stunden. Kann sich hoffentlich niemand beschweren, dass wir zu schnell durchgerauscht sind. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke für den Support. Und bis zum nächsten Mal bei AW, WWE oder wo auch immer ihr uns hört.
Das Gleiche. Bis dann.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.